Podcast, das Spezial.
Hallo zusammen zum Podcast. Ich bin Nora Wager und ihr hört den Nachrichtenpodcast der Ruhrnachrichten Castrop-Rauxel. Und es ist der zweite Teil unserer großen Spezial-Super-Duper-Folge XXL-Format, der Jahresrückblick für Castrop-Rauxel 2023. Ich stehe hier mit unserem Chefreporter Tobias Weckenbrock.
Guten Tag.
Und mit unserem Redaktionsleiter Fabian Hollenhorst.
Hallo Nora.
So, und wir sind in der ersten Folge nicht so unfassbar weit gekommen durchs Jahr, weil wir uns vielleicht auch ein bisschen ja an großen Debatten aufgehalten haben. Aber natürlich gab es auch viele Geschichten, die wir jetzt schon zu Ende erzählt haben. Ne? Die kommen dann in der zweiten Hälfte nicht mehr vor, weil sie einfach Anfang des Jahres angefangen haben und dann auch zu Ende waren. So, ich würde sagen, wir starten weiter durch und wir haben es so fast bis zur Hälfte geschafft. Der nächste große Punkt, wir haben uns ja hier quasi unsere alten Artikel nochmal aufgerufen und der nächste große Punkt ist ja das Event von Castrop-Rauxel, oder? Es gibt eigentlich kein anderes, das ist Castrop-Rauxel und zwar Castrop kocht über. Und dieses Jahr war Castrop kocht über zumindest für uns ganz, ganz anders als viele andere Jahre davor. Und das lag daran, dass Tobias Weckenbrock irgendwann, ich weiß gar nicht mehr, wann das war, im März oder so?
Ja, passt.
Bist du so um die Ecke gekommen mit, ich habe da mal eine Idee.
Ja, ich weiß noch genau, da war nämlich Karneval und das hat mich geärgert, weil in Castrop-Rauxel gibt es ja keinen Karneval. Aber wir wollten da irgendwie auch mal was machen, wo wir selbst richtig lange und ausführlich live berichten, also im Livestream.
Ja, weil die Kollegen in, ich glaube es war in Olfen oder in Selm.
Oder in Werne, ja, da genau, gibt es aber so genau, tolle Rosenmontagsumzüge und so.
Genau, und die haben das richtig, richtig aufwendig, also kann man auch verraten, das war echt ein Kraftakt für die. Und die haben das, finde ich, total geil gemacht. Also dann einer stand auf dem Wagen, einer auf einem Balkon mit gutem Blick und so. Und dann dachte Tobi sich, komm, das können wir auch.
Genau, und an einem Wochenende, wo ich traditionell campen bin. Also, wo ich das dann direkt meinen Kollegen überlassen habe.
Ja, also, Tobi ist um die Ecke gekommen mit der Idee und war so, aber ich bin übrigens nicht da.
Wir machen mal eine Live-Show. Irgendwie können wir ja alle einigermaßen reden vor Kameras und so. Und dann dachte ich, komm, wir machen da mal ein Pop-Up-Studio. Das war meine Idee. Und dann haben wir viel geplant und überlegt. Und dann haben wir uns eingenistet. Und jetzt übergebe ich mal das Wort an Fabian und dich.
Du warst ja nicht da.
Also, nochmal großen Respekt an Tobi. Ihr kennt seine Geschichten ja alle und ihr kennt ihn ja aus dem Podcast. Das heißt, er ist ein Typ, der anpackt. Aber dieses Konzept, was er da entworfen hat, mal eben so ganz aus der Hand geschüttelt, das war wirklich unsere Grundlage für das komplette Castrop kocht über lange Wochenende. Und ich muss sagen, es war ein erfolgreiches Konzept. Für mich, als ich das gehört habe, war es natürlich der nächste Kraftakt, den wir zu bewältigen haben. Ich habe da im ersten Teil schon drüber gesprochen. Wir hatten so viele Sachen, die wirklich Kraft gekostet haben dieses Jahr. Und das war ein Punkt. Denn es ist natürlich mit einem Konzept nicht getan, sondern da sind in unserem Haus auch ganz viele Menschen beteiligt, die das alles möglich machen müssen. Und natürlich auch für uns eine gewisse Manpower. Denn an so einem langen Wochenende von Mittwoch bis Sonntag arbeiten normalerweise gerade an den freien Tagen, dann Samstag und Sonntag weniger Menschen und wir waren, glaube ich, mit 5 Leuten 5 Tage lang im Einsatz für Castrop kocht über und das muss man auch erstmal schaffen und das haben wir geschafft und ja, Nora, wie war es denn für dich? Du hast das ja mit mir zusammen moderiert, wir waren die beiden Studio-Hosts, es war anstrengend, oder?
Ja, es war schon anstrengend, also vielleicht für alle, die es jetzt noch nicht gesehen haben, die es natürlich immer noch nachgucken können, also wir waren 2 Stunden ungefähr jeden Tag live auf Sendung und haben bei allen möglichen Spökes gemacht, ne? Also wir haben mit dem Bürgermeister Eis probiert, mit dem Frontmann von Seven Sen, Marc Stahlberg, haben wir auch Eis probiert.
Mokwai war zu Gast, was ich Hammer fand.
War zu Gast. Wir haben das Essen natürlich getestet, mit den Leuten natürlich nicht nur Eis probiert, sondern auch gequatscht. Wir haben uns unsere uralten Folianten, diese uralten fetten Zeitungsdinger mitgebracht und uns angeguckt, ey, wo ist eigentlich der Artikel vom allerersten Castrop kocht über? Wir haben mit den Gastronomen gesprochen, wir haben eine riesen Abstimmung gestartet, wer hat das geilste Essen und es war...
Wir waren immer wieder live auf dem Marktplatz, also auch mit Außenschalten, was für uns auch wirklich noch neu ist. Wir sind mittlerweile in videotechnisch sehr erprobt, wir alle, glaube ich, die hier jetzt auch den Podcast aufnehmen, aber mit live nach außen schalten, zu Außenreportern, Leute sprechen, Leute finden, Das war für uns, glaube ich, in der Produktion eine große Herausforderung. Aber vorab sei mal gesagt, ich, der das erste Mal erlebt hat, Castrop Rauxel, was habt ihr für ein geiles Stadtfest? Also da kommt es überhaupt nicht auf die Größe an. Es gibt hier im Umkreis, glaube ich, zig größere Stadtfeste. Aber es kommt ja auf die Qualität an, das Angebot und wie die Leute das aufnehmen. Und ich fand dieses Jahr, ich kannte Castrop Kocht über vorher nicht, war das Angebot sehr, sehr groß und gut. Also mit Mokwai, der den Auftakt gegeben hat, wo dann auch für so ein Kulinarik-Festival auch ein bisschen reduziertes Angebot an Essen angeboten wurde. Also es gab Currywurst, es gab halt nicht die großen Gerichte, weil halt bei so einer Feier können Leute halt nicht am Tisch sitzen und die ganzen Köstlichkeiten essen, sondern da gab es halt eher so Currywurst und Pommes und eine Kartoffel oder so. Und dann den Donnerstag darauf, den Feiertag, wurde halt so richtig Gas gegeben mit diesem Kulinarik-Festival. Ich fand es sehr, sehr beeindruckend.
Da
wurde aber mal 4 Tage lang richtig geschlemmt, ne? Und ich war sehr, sehr beeindruckt. Also Seven Cent wurde mir schon angekündigt, dass es ein Highlight ist. Aber ich fand, dieses Jahr gab es 2 Highlights. Mit Mokwai, der ja wirklich auch nochmal die jüngere Generation anspricht und natürlich auch ein Name ist. Also ich glaube, ein DJ an den Mittwoch zu packen, wir haben am nächsten Tag alle frei, oder wir beide nicht, Nora, aber der normale Mensch hatte dann frei. Da dann so eine Party zu feiern, das geht natürlich immer, aber dann auch mit so einem großen Namen wie Mokwai, der Recklinghausen jedes Jahr zum Beben bringt, den hier zu haben. Und wir haben ja auch berichtet, der Marktplatz war voll, es gab Einlassstopp. Ich glaube,
ein bisschen Chaos gab es auch. Also man kam dann irgendwie nicht mehr rein und einige Leute standen relativ schlecht gelaunt dann vor den Toren, alle in weiß gekleidet. Man hatte ja auch einen White Wednesday ausgerufen und das hat... Ich dachte echt, es kommt keiner in weiß. Ich war ein bisschen pessimistisch.
Und wer kam nicht in weiß? DJ Mokwai, denn er wusste nichts davon.
Ja, das war ein bisschen lustig. Aber der Marktplatz war schon ziemlich weiß. Ja, es war, man muss ja auch dazu sagen, für dich war es jetzt das erste CKÜ. Es war jetzt mein viertes CKÜ. Und ich muss sagen, es war jetzt das erste CKÜ, wo ich sagen würde, es war ein richtiges CKÜ, weil natürlich die 3 Male davor waren immer entweder abgesagt, Corona-Einschränkungen, und zwar harte Corona-Einschränkungen mit Eintritt und so. Dann gab es mal Eintritt nur für den 7-Cent-Auftritt und so. Also es war die letzten Jahre immer anders. Und viele Castrop haben gesagt, das ist schon schade und so, ne? Viele hatten auch Verständnis, ne? Ist klar, irgendwie musste man das lösen mit den ganzen Regelungen. Aber es war wirklich, also ich fand CKÜ davor auch schon cool. Aber dieses Jahr habe ich begriffen, wieso das alle so geil finden. Also ich weiß noch am Anfang, als ich hier als Praktikantin gestartet bin, da wurde ich dann immer gefragt, ja, und waren Sie auch schon bei CKÜ? Und ich so, nee. Und jetzt verstehe ich, wieso man das alle Leute fragt, weil das ist wirklich, es ist einfach eine wirklich, wirklich geile Stimmung und ein geiles Fest gewesen.
Ja, obwohl das Konzept ja, wie ich schon gesagt habe, nichts Besonderes ist, ne? Also es gibt in Dortmund 2 Food-Festivals, es gibt zu Gast in Recklinghausen, was ein ähnliches Konzept fährt, aber ich finde einfach, das war nochmal was ganz Besonderes, weil hier so die ganze Stadtgesellschaft auch mit anpackt und alle irgendwie dran beteiligt sind.
Ja, und es ist halt für viele, die halt eben eigentlich weggezogen sind, ist das der Punkt im Jahr, auf den man sich irgendwie mal stillschweigend geeinigt hat, so dann kommen wir zurück und treffen uns alle. Also das ist ja ganz oft ein inoffizielles Klassentreffen für ganz viele, die sagen, ey, dann treffen wir uns bei CKÜ. Also es ist einfach das Fest, wo alle hinkommen und sich sehen und gesehen werden. Und das hast du in so einer riesen anonymen Stadt wie Dortmund halt nicht, aber das hast du hier. Also es gibt Leute, wenn man mit denen, so ein Tobi wäre einer davon, aber es gibt ja noch andere, die wir auch kennen, wenn man mit denen darüber läuft. Also wer mal versucht hat, mit Bubi Leute halt über den Platz einfach zu gehen, der schafft das gar nicht. Der wird nach 10 Metern unterbrochen von, kannst du mal hier und willst du nicht? Oh, hi, lang nicht gesehen. Und man spürt das einfach. Jeder kennt da irgendwie jeden.
Und Tobi, obwohl du dich rausgenommen hast in der direkten Produktion, nochmal ein großes Lob an dieser Stelle, denn du hast ja unseren ganzen CKÜ-History-Truck Track vorher gefahren. Also du hast alles rausgesucht, was CKÜ ausmacht, wie es gestartet ist, wann es ausgefallen ist, wie viel Auflage es ist. Und ich glaube, so viel History CKÜ haben wir in der Geschichte der Ruhrnachrichten Castrop Rauxel noch nicht gemacht. Also großes Lob dafür, und das werden wir natürlich nächstes Jahr nicht nochmal einfach blank machen, sondern wir bauen ja darauf auf, ne? Also dir wird, glaube ich, noch viel einfallen, was du in Vorbereitung auf CKÜ 2024 machen wirst.
Genau, und dann lasse ich euch vielleicht mit der nächsten Live-Geschichte aus unserem Pop-Up-Studio wieder allein. Aber ob wir das machen, sei mal dahingestellt, müssen wir gucken. Irgendwas wird uns bestimmt auch in diesem, im kommenden Jahr einfallen, oder?
Nur uns nochmal zu erwähnen, unser Pop-Up-Studio, das war in der Eisdiele, also in der Eisdiele hitzefrei, und der Nürnberger Versicherung, die teilen sich das da so ein bisschen. Und da haben wir uns eingenistet. Wir haben sogar eine extra eigene Eissorte bekommen. Es war nicht ganz so Ruhrnachrichtenblau, das ist auch ein bisschen unnatürlich, da würde ich auch nicht wissen wollen, was in so einem Eis drin ist, aber es war ein sehr, sehr leckeres Blaubeereis.
Das stimmt, und um bei Tobi nochmal einzuhaken, wir werden auf jeden Fall in dieser Richtung weitergehen, ob wir es genauso machen. Wir ziehen natürlich auch unsere Erkenntnisse daraus, zum Beispiel waren wir ja bis Sonntag komplett live, wir haben aber gesehen, dass ihr als Zuschauer natürlich viel mehr am Anfang interessiert wart, was euch erwartet, also unser CKÜ-Mittwoch, der Auftakt mit Mockwell natürlich auch, der hat sehr, sehr gut Anklang gefunden bei euch, weil ihr einfach wissen wollt, was erwartet mich da einfach die nächsten Tage, und auch der Donnerstag und also den ganzen Spökes, wie Nora sagt, den wir gemacht haben, über das Fest zu gehen. Das ist alles sehr, sehr gut angekommen, und ich glaube, das ist jetzt einfach eine Grundlage, auf der wir aufbauen können, wo wir jetzt sagen können, CKÜ 24 wird noch besser, wir können noch effektiver für euch arbeiten, weil wir haben halt keine 100 Leute, mit denen wir vor Ort sein können und die ganze Zeit live senden können, sondern wir hatten jetzt 5 Leute, was schon sehr viel war, aber wir versuchen natürlich auch immer zu optimieren und zu gucken, tolle Videos für euch zu machen. Es gab ja auch Vorproduktion, ne? Wir haben Köche besucht und sonst was, also ich freue mich schon riesig auf das, was wir so CKÜ 24 anstellen.
Ja, man muss zu CKÜ 2023, also sie haben ein bisschen aufgesattelt, ne, DJ Mogwai, White Wednesday und so. Also man hat da versucht, das Ganze in die Höhe zu heben, aber das hatten wir jetzt noch gar nicht erwähnt. Es gab auch zum ersten Mal Konkurrenz für CKÜ. Und zwar Vegan im Park. Das wurde veranstaltet unter anderem von Markus Liedschulte, den man ja kennt, und Andreas Kemner, die bei der Partei sind. Es war aber ein etwas breiteres Bündnis, Calliope heißt das. Das hat ja dieses ganze Ding auf die Beine gestellt. Und man hat im Stadtgarten zum ersten Mal eine Konkurrenzveranstaltung gehabt, nämlich eben nur, wie der Name schon sagt, mit veganem Essen. Und zwar nicht nur veganem Essen, auch vegane Kleidung und Honig und
ja. Sehr, sehr, sehr leckeren veganen Döner. Also ja, ich esse Fleisch und ich esse auch gerne einen normalen Döner mit Kalb- oder Hähnchenfleisch, aber der Döner war wirklich, wirklich extra, extra klasse.
Der Honig war auch geil, also muss ich mal sagen. Also wir waren da auch vor Ort, haben uns das auch alles angeguckt, und ich fand es eine sehr, sehr gute Ergänzung, und das hat auch mal den Laden wieder ein bisschen aufgepeppt.
Hoffentlich kommt das wieder, also ich würde es wünschen, Tobi wird das in Erfahrung bringen und uns auf dem Laufenden halten.
Ja, machen wir so. Ja. Aber jetzt nicht, jetzt gehen wir zum nächsten Thema.
Ja, genau, als ich unseren kleinen Rückblick zusammengestellt habe, da ist mir gar nicht bewusst gewesen, wie nah das tatsächlich aneinander war. Also CKÜ war fertig und wir waren alle echt, oh, das war anstrengend, jetzt haben wir es geschafft. Und es war wirklich nur eine Woche später, am 15. Juni, da gab es die Massenschlägerei an der Wartburgstraße. Und ich weiß, dass ich an dem ersten Abend an der ersten Schlägerei, können wir schon verraten, oder am ersten Massenauflauf, da war ich gar nicht da. Und deswegen, Fabian, wie haben wir damals eigentlich davon Wind bekommen? Was ist da passiert?
Genau, also zuerst mal, du sagst es schon, in der Woche nach CKÜ haben wir natürlich auch versucht, unsere Kräfte ein bisschen einzuteilen. Wir haben alle freie Tage gesammelt und waren dann natürlich auch nicht so gut besetzt, wie wir es vielleicht sonst sind. Denn wir haben an Wochenenden und an Feiertagen gearbeitet. Und ich weiß noch, ich war in der Redaktion, Tobi war wieder da und in der Ratssitzung, die parallel zu der Massenschlägerei stattgefunden hat, gar nicht so weit entfernt am Europaplatz. Und wir haben einen Anrufer, ist bei mir durchgekommen, durchgestellt worden, der mir von turbulenten Szenen in Castrop-Rauxel berichtet hat. Und da sind wir natürlich immer darauf angewiesen, auf solche Hinweise. Manchmal sind sie aber gar nicht so extrem wie jetzt in dem Fall. Natürlich gehen wir denen aber nach. Und wenn jetzt jemand sagt, Schlägerei an der Wartburgstraße, das war das Stichwort, was uns der Leser gegeben hat, dann fahren wir natürlich hin. Und in dem Fall ist Anna-Katharina Wrobel hingefahren, die mit mir zusammen noch im Dienst war, in der Redaktion saß, und ich habe den Innendienst sozusagen übernommen, habe gesagt, schau dich dort mal um. Und ich weiß, dass ich mit Tobi in Kontakt getreten bin, der ja dann dementsprechend in der Ratssitzung nicht weit entfernt war, und er dann die Entscheidung getroffen hat, er bricht jetzt hier mal die Ratssitzung ab, die zwar auch wichtig ist, aber ich glaube, oder er glaubt, dass es natürlich besser ist, mit mehr Manpower da zu sein. Und dann nahmen die Dinge ihren Lauf.
Genau, ich habe Anna-Katharina, die war damals erst, glaube ich, eine oder zwei Wochen bei uns im Team. Die war also ganz frisch da, kannte jetzt Kaspar Brauxel auch noch gar nicht so genau. Die habe ich dann im Kreisverkehr angetroffen, da beim K&K. Also da war ist ja der Kreisverkehr und da war irgendwie eine gewisse, naja, distanziertere Zone, haben wir zu dem Zeitpunkt gedacht. Da kommt man also hin. Vor uns Polizei, die Straße war abgesperrt dann Richtung Siemensstraße. Also da war eine komplette Polizeibarrikade und hinter uns auf dem K&K-Parkplatz, da war auch so eine Hundertschaft, ziemlich gut ausgestattet und auch ganz viele Leute, die so ein bisschen jetzt nicht richtig eingekesselt im Sinne von angebunden oder so, aber doch irgendwie eingekesselt war, um dann da, wie wir später festgestellt haben, die Personalien von ungefähr 50, 60, vielleicht sogar 70 Leuten aufzunehmen, die sich tatsächlich vor den dort abgesperrten, abgeriegelten Gebäuden offenbar eine richtige Keilerei geliefert haben. Und wir haben dann später im Verlauf des Abends Videos zugespielt bekommen von Anwohnern dieser Straße aus dem 2. OG, 1. OG und die haben uns dann erst vor Augen geführt, was da ja eine Stunde bevor wir da waren oder eine halbe Stunde, wir waren recht zeitnah ja dann da, da zugetragen hat. Also Menschen, zweier Gruppen offensichtlich, die mit Fäusten, mit Eisenstangen aufeinander losgegangen sind. Dazwischen schon erste Streifenwagen, Polizisten, die nicht wussten, wie sie sich in dieser Lage verhalten sollten. Das war von oben gut zu erkennen. Wenn man sich jetzt vorstellt, man hat ein Bild von oben und man sieht, da rennt jemand, da schlägt sich jemand, dann ist es eigentlich gut. Und man könnte sagen, okay, Polizei, jetzt musst du dahin, jetzt musst du dahin. Aber wenn ein Polizist oder drei oder vier Kräfte mittendrin stehen, dann können sie sich ja gar nicht so richtig orientieren in der Lage. So, und die haben dann aber natürlich richtig gehandelt, haben ganz schnell weiteres Personal herbeordert. Als wir da waren, kam kurze Zeit später ein Hubschrauber, ein Polizeihubschrauber, der stand dann einfach oben in der Luft, um eben für diesen großen Überblick zu sorgen, damit also die Einsatzkräfte und die Einsatzleitung auch weiß, wie setze ich meine Leute richtig ein. Ja, und so ging das dann an dem Abend weiter. Wir waren wirklich 3 Stunden oder so noch vor Ort. Auch andere Medien, andere, naja, freie Fotografen, die oft so im Blaulichteinsatz sind, waren vor Ort, Fernsehanstalten und so. Ja, und welche Dimension das dann hatte, haben wir im Prinzip in den Recherchen in den folgenden Tagen dann erst so richtig erfahren.
Ja, weil es ging am Ende, also wir haben viel, viel darüber berichtet, um es quasi mal euch das ganze Bild zu liefern, was wir damals noch nicht hatten, sondern was sich erst in den Tagen und Wochen danach ergeben hat. An der Wartburgstraße ist damals wohl der Streit zwischen zwei Kindern eskaliert. Und zwar auf diese Art und Weise. So, man hatte sich wohl vorher schon nicht so ganz gerne als Nachbarn. Und dann ist es eben zu einer Zankerei unter Kindern gekommen. Und die hat sich immer weiter hochgeschaukelt, sodass am Ende eben die Mitglieder, und wir sprechen hier von so 70, 80 Beteiligten am Ende, ja, eine Massenschlägerei ohne, ja auch, es war ja nicht nur eine Schlägerei im so ein bisschen, wir geben uns auf die Nase und schreien uns an, da wurden Leute schwer verletzt, ein junger Mann ist mehrfach notoperiert worden, ja, dass das so eskaliert ist und das war ja auch noch nicht das Ende des Ganzen, am Freitag, also am Donnerstag war diese Schlägerei in der Wartburgstraße, am Freitag, da ist ja immer Podcast-Tag, deswegen erinnere ich mich noch so gut daran, da haben Anna und ich hier noch spät gesessen und den Podcast aufgenommen, weil Anna noch irgendwie gewartet hat auf ein Statement der Staatsanwaltschaft, wir gesagt haben, gut, wir wollen den aktuellsten Stand in den Podcast bringen und dann nahmen wir gerade auf und Fabian saß hinter uns und er sagte plötzlich, da ist eine Meldung der Polizei, da ist wieder was. Oder eine Meldung von, wie war das nochmal? Irgendwer hatte uns wieder Bescheid gegeben. Wir hatten irgendwo was gesehen.
Genau, wir haben ja dann auch unsere Augen und Ohren überall im Stadtgebiet verteilt. Und ich glaube tatsächlich, unser freier Mitarbeiter Jan Keuthen hat uns informiert, der da auch gut vernetzt ist und gesagt hat, die Polizei ist gerade auf dem Weg. Ich weiß gar nicht mehr, wohin genau. Nach Meglinde, genau. Dort haben sich
Wittnerstraße.
Genau, Wittnerstraße, da haben sich viele Männer in dem Fall getroffen und gesammelt und natürlich hat dann auch die Polizei davon erfahren und ist hingefahren, ebenso wie Anna und du dann in dem Fall.
Ja genau, wir haben die Aufnahme mitten im Satz abgebrochen, so haben wir es am Ende auch veröffentlicht, also wir haben dann unterbrochen und sind erst viele, viele Stunden später wieder zurückgekommen. Ja, es war wirklich eine, also da wir standen halt mittendrin in diesem Pulk von Männern, die sich, und es waren fast ausschließlich Männer, die sich wirklich von links und rechts in Massen, also ich habe mich zwischendurch ein bisschen erinnert gefühlt an, wie wenn irgendwie alle zu so einem Fußballspiel ziehen. Irgendwie alle so, och, und euphorisch und es herrschte aber halt diese und dann sind wir jetzt auch wieder weg vom Fußballspiel, von dem Vergleich, sondern es war eine wirklich grundaggressive Stimmung. Also klar, als Journalist ist man ganz oft nicht, oder als Journalistin ist man nicht der Beliebteste im Raum. Wenn man das ist, dann macht man seinen Job auch irgendwie nicht richtig. Aber dass wir so angefeindet wurden, das habe ich wirklich seltenst erlebt. Also wir wurden gefilmt und angeflaumt, beschimpft, bedroht. Das passiert uns wirklich, Gott sei Dank, in Castrop-Rauxel wirklich eigentlich sehr selten. Und es war eine ganz aggressive Grundstimmung und ja, es war eine ganz komische Atmosphäre, weil die Polizei war auch da und sie hat jetzt aber keine Anstalten gemacht, irgendwie die Leute wieder zurückzudrängen oder so, sondern man hat die einfach versucht, getrennt zu halten.
Das war, glaube ich, aber an dem Abend auch nur ein Teil, nur eine Gruppe, die sich da offenbar zusammengefunden hat, um dann möglicherweise irgendwie Rache zu üben. Ne?
Also, ja, aber man hat trotzdem versucht, die Leute zu trennen, damit sie eben nicht sich so zusammenrotten können, sondern ein Teil der Gruppe ist da geblieben, die gehörten schon alle zusammen. Und die ganze Zeit, das ist mir so in Erinnerung geblieben, hieß es, ja, es geht hier um Familie, haltet euch da raus. Es geht um Familie, es geht hier um Ehre. Und das war schon, ja, seltsam.
Das haben ja auch nochmal Videos im Internet untermauert. Da war ich sehr geschockt, als ich die gesehen habe. Also TikTok-Beiträge, wo Leute wirklich aufrufen, wenn ihr mit der und der Familie haltet, dann kommt jetzt nach Castrop-Rauxel. Und wie viele Menschen dann dem Aufruf auch folgen, da war ich ein bisschen entsetzt und habe vorher nicht gedacht, dass das so Wellen schlägt. Also Familienstreitigkeiten, Nachbarschaftsstreitigkeiten haben wir alle schon mal irgendwie erlebt, dass sie so ausarten, keine Frage, das geht überhaupt nicht, aber dass dann so ein Aufruf über die sozialen Netzwerke, TikTok, Instagram, sonst was losgeht und der dem auch noch so Folge getragen wird, das war wirklich schockierend.
Ja, da waren Autos aus dem ganzen Ruhrgebiet da, also Kennzeichen aus jeder Ecke und im Endeffekt muss man sagen, es ist an dem Tag ruhig geblieben. Also die Polizei hat es geschafft, dass die Stimmung da, es war wie gesagt, Tobi, du hast ja richtig gesagt, es war nur eine der Parteien, dass die Stimmung da nicht hochgekocht ist und sie dann losgezogen sind. Es waren tatsächlich auch Schwerverletzte von dem Tag davor da. Also die hatten noch die Krankenhauskittel an.
So ein OP-Hemdchen.
Ja, ne? Genau. Das war absolut krass.
Der Kopf war verbunden bei einem Mann, der relativ ikonisch so ein Foto, natürlich zeigen wir die Gesichter nicht, aber wir haben die Bilder und auch gezeigt mit gepixelten Gesichtern. Das war schon ganz spooky, ganz seltsam. Ne? Und ich glaube, die Polizei hat so ungefähr 100 Personalien da auch aufgenommen an dem Abend.
Ja, die haben auch und Schlagwerk gefunden. Mhm. Genau, sie haben alles Mögliche durchsucht.
Und eine Schusswaffe war, glaube ich, auch dabei, wenn ich mich recht entsinne, in einem Kofferraum.
Im Endeffekt gab es dann nochmal eine Auseinandersetzung in Essen an dem Wochenende und danach gab es dann, wir verkürzen das jetzt ein bisschen, es gab irgendwann einen Friedensgipfel, wo man dann den Streit zwischen den Familien geschlichtet hat, aber seitdem ist es hier in Castrop-Rauxel auch ruhig. Mhm. Es hat natürlich aber für eine große, große Verunsicherung gesorgt. Bürgermeister Reiko Krawagna hat am nächsten Tag ein Statement veröffentlicht, in dem er das verurteilt hat, die Gewalt. Innenminister Reul hat sich geäußert. Es geisterte dann immer wieder Clankriminalität durch die Medien und auch durch, ja, wir haben das ja mitbekommen, durch die Reaktionen auch in den sozialen Medien. Ja. Was glaubt ihr, wie wir da jetzt zurück drauf blicken, nach so einem Jahr, hat das irgendwie geschadet, Castrop-Rauxel, oder hat das auch dem Vertrauen der Menschen geschadet?
Also ich glaube, es ist halt in einem Jahr der zweite große Fall in Castrop-Rauxel, der für Aufsehen sorgt. Und nenn mir eine Stadt jetzt in NRW oder im Ruhrgebiet, die vielleicht auch vergleichbar groß ist, wo es zwei solche Fälle gab, die deutschlandweit so Aufmerksamkeit erregt haben. Das heißt, natürlich wirft das ein schlechtes Licht auf Castrop-Rauxel. Bürgermeister Reiko Krawagna wurde auch im Nachgang und immer wieder auch noch negativ dargestellt und damit konfrontiert, dass er sagt, Castrop-Rauxel hat keine Problemviertel oder Problemzonen. Ich weiß gar nicht genau, wie er es gesagt hat, in einem WDR-Interview. Also die Menschen nimmt das hier natürlich noch sehr mit und in dem Fall, also die Familienstreitigkeiten, die hätten, glaube ich, auch überall anders entfachen können und in Essen hatte sich dann ja fortgesetzt. Allerdings war es nun mal in Castrop-Rauxel. Hier bei den Leuten vor der Haustür, die das dann auch alles sehr nah mitbekommen haben. Es waren Menschen im Netto ganz normal einkaufen an der Wartburgstraße. Und natürlich belastet das so eine Stadt und wir können es halt nicht wegschweigen, dass dieses Jahr passiert ist. zusammen mit dem Antiterror-Einsatz, der ja auch mediale Wellen geschlagen hat. Und wir sollten das natürlich aufarbeiten. Und das haben wir auch gemacht, das haben wir gemacht, das haben viele andere gemacht. Nur, dass Castrop-Rauxel zweimal so im Kreuzfeuer steht, das hat es, glaube ich, auch noch nicht gegeben in der Geschichte. Und Tobi ist jetzt ja auch schon ein bisschen da. Ich glaube, so mediales Kreuzfeuer und irgendwie bundesweite Medien, die hier zu Gast waren, das hast du, glaube ich, auch in deiner Zeit noch nicht erlebt.
Ich würde noch einmal eben das Zitat nennen, damit wir hier niemanden falsch zitieren. Ist Bürgermeister Michael Cravagna hat in diesem Kurzinterview mit dem WDR gesagt, es war kein Problemviertel, es ist kein Problemviertel, wir haben auch kein Problemviertel in Castrop-Rauxel.
Genau, und immer dann, wenn wir hatten jetzt im Herbst nochmal eine Eisenstangenschlägerei am Hauptbahnhof, wir hatten, naja, einen Einsatz, da wurde ein Haus fast geräumt an der Wartburgstraße, also schräg gegenüber und so, und dann sagen die Leute halt jedes Mal, aha, kein Problemviertel, aha, guck mal, schon wieder da und so, ne? Also das ist dann immer diese, naja, Polemik, die vielleicht auch dahinter steckt, die uns dann aber auch zeigt, also wir müssen schon ein bisschen aufpassen, wir müssen hingucken und wir müssen uns um, naja, auch diese Leute kümmern und gucken, dass wir möglicherweise da vielleicht für das Sicherheitsgefühl wieder was tun in der Stadt. Es gibt ja auch Parteien, die sich dafür einsetzen. Die CDU hat dann zum Beispiel Herrn Reul nach Castrop-Rauxel geholt. Die SPD hat vorm Hauptbahnhof eine Sprechstunde gemacht. So. Also die Politik versucht schon, das aufzugreifen. Und wir müssen abwarten, wie es 2024 wird. Also erstmal hoffe ich, dass sowas nicht nochmal vorkommt. Und zweitens, dass vielleicht auch Maßnahmen gefunden werden, die sowas in Zukunft vielleicht noch wirkungsvoller unterbinden können.
Wir werden an dem Thema auf jeden Fall dranbleiben und es wird uns auch noch, ich glaube, das wird noch lange nachhallen, was das alles mit Castrop-Rauxel gemacht hat. Wir gehen weiter und zwar mal nach Ickern und zwar ein Thema, das uns in diesem Jahr mehrfach und immer wieder und vor allem Tobi dauerhaft ja beschäftigt hat. Und zwar geht es um das Hochwasser und die Emscher und Wasser in Kellern. In Ickern gibt es Gebiete, in denen immer und immer wieder Keller volllaufen. Die Bewohner sagen, das ist aber erst seit dem Emscher-Umbau und das hatten wir vorher nicht so. Und die Emscher-Genossenschaft und auch die Stadt haben ganz lange gesagt, nein, das kann nicht daran liegen. Ja, wann hat das Ganze so richtig angefangen? Das war ja gar nicht dieses Jahr, dass das quasi zum ersten Mal war.
Also in diesem Jahr, das ist schon geballt jetzt, weil in diesem Sommer zweimal Starkregenereignisse waren, bei denen die Keller vollgelaufen sind. Ich war tatsächlich auch letztes Jahr schon mal bei den Eheleuten André, die in den Abwiesen wohnen. Die hatten mir damals schon geschildert, also irgendwie unser Keller ist voll Wasser, wir müssen den auspumpen oder wieder trockenlegen und das ist alles hier ganz schwierig. Wir wohnen zwar an der Emscher, aber so wie es sich jetzt darstellt, so war es irgendwie sonst die letzten Jahrzehnte eigentlich nicht. Und tatsächlich zweimal in diesem Sommer bei Starkregenereignissen über Nacht sind mehrere Keller vollgelaufen. Ich war so in unterschiedlichen Häusern dann jeweils am Morgen danach und habe die Familien besucht. Die waren dann in Gummistiefeln, haben draußen unter der Laube mal kurz eine Pause gemacht. Also wie gesagt, mitten im Sommer haben mit Nachbarn dann da gesessen und die Nacht verarbeitet. Und da sind viele kleine Häuser, Eigenheime, viel Reihenhäuser und Doppelhaushälften und die Leute fürchten da einfach auch um ihr Eigentum. Denn jedes Mal, wenn Wasser im Keller steht, gibt es natürlich die Probleme, was Schimmel angeht. Vielleicht wird die Substanz der Wände, der Fußböden da auch mit in Mitleidenschaft gezogen. Viele haben schon alles aufgebockt, so auf 50 Zentimeter Höhe, die Waschmaschinen, die Trockner, die Vorräte in den Regalen, haben sich also eigentlich schon in gewisser Weise dagegen geschützt. Aber wie gesagt, es hilft nicht so richtig. Und tatsächlich, die Emscher Genossenschaft hat auch gesagt, natürlich hat es möglicherweise mit dem Emscher-Umbau auch zu tun, denn früher war es so, und früher, da sprechen wir von vor Jahrzehnten, da haben viele Anwohner über ihre Kanäle das Wasser einfach in die offene Emscher abgeleitet. So, offener Fluss, wenn da viel Wasser reinkommt, dann steigt der Fluss vielleicht mal ein bisschen höher, aber wenn man sich dort auskennt, da ist ja ein relativ hohes Ufer, eine Berme, das ist so quasi so eine, ja, so ein Überlauf, da kann also das Wasser im Prinzip rauslaufen und erst wenn das alles vollgelaufen ist, dann geht's in die Gärten und dann möglicherweise über Außentreppen auch in die Keller. So, jetzt ist aber durch den Emscher-Umbau, der uns im Prinzip ja auferlegt wurde, ganz Deutschland musste also was für die Abwasserfreiheit in den Flüssen tun. Die Emscher Genossenschaft arbeitet seit 30 Jahren an diesem Projekt und hat im Prinzip vor anderthalb Jahren die Emscher abwasserfrei gehabt. Dadurch, dass man unterhalb des Emscherlaufes, der ja von Holzwickede bis Dienstlaken am Rhein geht, einen Kanal gebaut hat. und alles, was abgeleitet wird, muss eben in den Kanal. Es gibt noch einen Stauraumkanal, also einen zweiten Kanal, um eben auch Hochwassersituationen abzufedern. Und es gibt auch Überlaufschutz. Also es gibt in Henrichenburg ein Bauwerk, wo im Prinzip das Wasser dann im allergrößten Notfall aus den Kanälen doch nach oben überlaufen und dann wieder oberflächlich in den Fluss abgeleitet wird, aber nur eben für Starkregen und Hochwasserereignisse. Ja, und all das führt aber nicht dazu, dass am Ende alle ihr Wasser doch in einen Kanal ableiten. Ne? Also das bleibt. Und ein Kanal ist einfach irgendwann voll. Und über den Klimawandel sprechen wir über immer heftigere Starkregenereignisse, dass also über kurze Zeit sehr, sehr viel Regen von oben kommt. Und wenn dann überall Wasser in einen Kanal reinläuft, naja, irgendwann ist der Kanal voll. Und das Problem ist dann, das Wasser sucht sich einen Ausweg und findet es da, wo ungesicherte eigentlich Abflüsse in Kellern zum Beispiel sind, da sprudelt es dann raus. So.
Ja, die Bilder, die wir hier jetzt gerade in dem Artikel vor uns haben, die sind vom Ende Juni. Da gab es das Sturmtief Lambert und man sieht das ganz gut. Also das, du hattest das mal erzählt, auch hier im Podcast in der Folge damals, dass sich das Wasser richtig durch die Fugen hochgedrückt hat. Also es kam jetzt gar nicht aus dem also auch aus dem Abfluss, aber auch durch die Fugen einfach durch, weil der Druck so groß war.
Genau.
In Ickern hat sich danach ja ein richtiger, ja, also Protest, das war wirklich so eine Massenbewegung. Du hattest erzählt, du standest dann da mal vor einem Haus und dann kamen irgendwie immer mehr Leute aus allen Richtungen.
Ja, das war ein bisschen gemein, da hat man uns gekapert oder so, würde ich jetzt mal in Anführungsstrichen sein. Gemein, auch nicht böse gemeint. Aber ich dachte, ich treffe mich mit zwei Anwohnern, die mir erzählen, wie es jetzt aussieht, was sie machen, warum sie sich beschweren und plötzlich standen da 60 Leute. Und ich so, Moment, ich hatte mich doch eigentlich nur mit ihnen verabredet. Ja, ja, aber wir haben ja hier jetzt eine Protestgemeinschaft und wir wollen gemeinsam ein Zeichen setzen. Das war dann auch nicht schlimm. Ich konnte dann mit mehreren Leuten sprechen, die mir aber ähnliche Symptome schilderten und das dann eben schon zum zweiten Mal in diesem Sommer. Und du sagtest es schon richtig, bei manchen kam tatsächlich das Wasser aus den Fugen, nicht aus dem Abfluss. Bei anderen kam es aus dem Abfluss, weil sie eben nicht diese eigene Abflusssicherung haben. Also tendenziell muss jeder, der im Keller einen Abfluss hat, diesen Abfluss sichern mit einem Rückstauventil. Also wenn da Wasser hochkommt, dann macht das Ventil eigentlich zu. Und dann ist der Keller theoretisch dicht. Das heißt, es kann nur von oben was rein, aber nicht von unten was raus. Aber eben diese Verpflichtung hat offensichtlich auch noch nicht jeder quasi umgesetzt für sein eigenes Haus. Und natürlich in gewisser Weise kann ich die Emscher Genossenschaft dann auch verstehen, wenn sie sagt, also erstmal müsst ihr euren eigenen Pflichten nachkommen und dann müssen wir mal gucken. Das Problem ist nur, wenn ich sag mal 95% der Hausbesitzer ihren Keller absichern, dann sucht sich das Wasser immer noch den Weg, den Ausweg in einen anderen Keller, der das vielleicht nicht hat, weil eben vielleicht die Leute, die da wohnen, die Kohle nicht haben. Es kostet auch einiges, so ein Rückstauventil, das muss man auch einmal im Jahr warten lassen und so. Also das ist alles schon relativ kostenintensiv. Und naja, dann hat sich der Protest ein bisschen formiert. Die Stadt, EOV, Emscher Genossenschaft haben gesagt, okay, da müssen wir was machen. Wir machen mal eine Infoveranstaltung. Die SPD hatte schon eine im August und so trafen sich dann auf verschiedenen Infoveranstaltungen immer wieder Leute. Die ließen aber eigentlich so richtig nicht locker. Also die wurden da dann natürlich mit vielen Informationen versorgt, mit eigenen Verpflichtungen, die sie haben und eben mit Informationen zum Emscher-Umbau, das sei alles nach den Regularien gelaufen, das sei alles nach gesetzlichen Vorgaben gelaufen, alles abgenommen, alles bescheinigt. So hat sich die Emscher-Genossenschaft dann also versucht, da zu erklären. Der EOV, der für die Anschlüsse ans Emscher Genossenschaftsnetz zuständig ist über die städtischen Kanäle, hat gesagt, also wir bauen nach DIN-Norm, wir bauen alles nach Vorschriften. So, am Ende bleiben also zwei Gruppierungen unvereint gegenüber. Am Ende hat aber auch versucht, der Bürgermeister da so ein bisschen den Wind rauszunehmen und gesagt, okay, wir haben vor 30 Jahren diesen Emscher-Kanal geplant. Wir haben unsere Kanäle auf einem etwas älteren Stand der Technik. Diese Starkregenereignisse werden jetzt schwerer. Seit 5 oder 10 Jahren beobachten wir das. Also müssen wir möglicherweise jetzt auch schauen, wie können wir das für die Zukunft verändern. Denn sicherlich besser, und das sagen alle Klimaforscher, wird es wahrscheinlich in Zukunft nicht werden. Und darum hat man dann gesagt, okay, 2024 im Januar, da setzen wir uns wieder zusammen. Wir machen für euch Anwohner möglich, dass ein Ingenieur kommt, dass er ein Gutachten erstellt. Was müssen wir an eurem Haus konkret verändern, damit das nicht mehr vorkommt? Und diese Kosten, die dadurch entstehen, müssen die Anwohner nicht alleine tragen, sondern die trägt die ganze Stadtgesellschaft mit. die Kosten werden umgelegt auf alle Gebührenzahler von Abwassergebühren, also insofern auf jeden, der in Castrop-Rauxel wohnt.
Und damit hast du ja quasi schon angekündigt im Januar 2024. Das heißt, das Thema bleibt auch im nächsten Jahr. Ich habe noch ein anderes Thema mitgebracht, das können wir auch gerne kurz abhandeln. Aber ich fand es schon spannend, weil es natürlich auch die Gesellschaft hier in Castrop-Rauxel bewegt. Und zwar gab es einen Rekord für der Kirchenaustritte. Wir hatten da mal so einen Zwischenstand am 6. Juli 2023 von Anna-Katharina Wrobel hatte ich jetzt die Meldung hier. Und zwar sind im ersten Halbjahr 2023 noch nie so viele Menschen aus der Kirche ausgetreten. Es passt so ein bisschen in natürlich die gesamtgesellschaftliche Entwicklung. Immer weniger Menschen sind in der Kirche, immer weniger Menschen haben Lust auf Kirche. Wir haben in Castrop-Rauxel ja dieses Jahr auch eine Kirche geschlossen quasi, entweiht wurde sie, weil man gesagt hat, nee, das lohnt nicht, so ein riesen Kirchengebäude, wir haben einfach nicht genug Leute dafür. Ja, was glaubt ihr, macht das irgendwas mit der Stadt?
Also natürlich ist die Kirche über Jahrzehnte, über Jahrhunderte ein wichtiger Punkt in der Stadtgesellschaft. Ich rede viel über die Stadtgesellschaft, aber Kirche war natürlich ein zentraler Anknüpfpunkt für Menschen hier in Castrop-Rauxel, ob es evangelische oder katholische Kirche ist. Und das hat sich so ein bisschen gedreht aus meiner Sicht, weil die Menschen vor Ort nicht unbedingt immer sehen, was ihnen Kirche gibt. Also Glaube ist einfach ein bisschen zurückgegangen. Ich glaube, viele Menschen glauben noch an Gott oder an was Größeres, aber sie sehen ihren Nutzen nicht so effektiv, wie es vielleicht viele Generationen davor gesehen haben. Ich glaube, die Kirche macht noch sehr, sehr viel. Also wenn wir mal Projekte sehen, wofür katholische und evangelische Kirche Träger sind, sie sind Kita-Träger.
Wenn wir einfach mal den Kalender aufschlagen, ne? Wir haben ja jeden Tag in der Printzeitung vor allem noch so einen Tageskalender, wenn man da guckt, was da für Veranstaltungen sind, irgendwie Kaffee trinken und dann irgendwie Senioren treffen und so. Also da sind ganz viele Veranstaltungen, hinter denen dann im Endeffekt die Kirche steht. Ne?
Genau, und ich glaube, die Kirche macht noch viel. Sie ist natürlich auch zu Recht in manchen Belangen auch in der Kritik. Aber das hilft natürlich nicht den Menschen, die dann sagen, ich zahle jetzt meine Beiträge, meine Kirchenbeiträge jeden Monat. Effektiv für mich bringt es jetzt gar nichts. Und das führt natürlich alles insgesamt, alle Entwicklungen, die ich jetzt genannt habe, führen zu einer Welle, dass Menschen sagen, okay, das möchte ich jetzt einfach nicht mehr, da möchte ich einfach nicht mehr zu beitragen. Mir gibt es nichts mehr, sowohl für meinen Glauben als auch für meinen Tagesablauf, dass ich irgendwie mit der Kirche verbunden bin. Und das führt jetzt gerade zu so einer Welle, dass es irgendwie auch im Trend ist, in Anführungszeichen, aus der Kirche auszutreten.
Ja, die ganzen Missbrauchsskandale, die sowohl in der evangelischen als auch in der katholischen Kirche in den vergangenen Jahren öffentlich geworden sind, und man muss zumindest als Ex-Katholikin kann ich sagen, auch der Umgang der Kirche damit, der hat jetzt nicht da unbedingt groß zu beigetragen. Tobi, du warst ja dabei, als die Kirche, als wir hier eine Kirche verloren haben. Wie war das denn? Hattest du das Gefühl, da geht jetzt was für den Stadtteil verloren?
Ja, auf jeden Fall. Die Petrikirche, sie ist ja noch da an der Wartburgstraße, an der Langestraße. So. Aber in der Tat, da geht was verloren. Denn das Gebäude ist da seit 100 Jahren. Da sind Hochzeiten gefeiert worden, Taufen, da sind Konfirmationen gefeiert worden. Da sind haben Leute ihre Angehörigen beerdigt und so. Und an diesen, ich sag mal, Lebenswendepunkten, wo man irgendwie in gewisser Weise was ganz Besonderes für sich selbst erlebt, da habe ich immer so die Kirche als, zu dem Punkt sind wir irgendwie für euch da und machen mit euch ein großes Fest und zeigen euch irgendwie auch, dass irgendwie noch mehr dazu gehört als nur das, was weltlich so um uns herum passiert. Und ich habe in der Petrikirche tatsächlich traurige Gesichter gesehen von Menschen, die sich da sehr, sehr intensiv engagiert haben. Die werden sich weiter engagieren, möglicherweise eben in einer anderen Kirche, in der Christuskirche Ickern oder in Henrichenburg, in der Erlöserkirche. Aber es ist doch irgendwie was Besonderes. Und ich meine, wir stehen jetzt kurz vor Weihnachten. Ich beschäftige mich gerade jetzt kurz vor meinem Urlaub mit den Gottesdienstzeiten. Ich mache einfach nochmal einen Serviceüberblick für alle, die vielleicht doch
einfach
sagen...
Für alle, die es nicht beim ersten Teil gehört haben, wir nehmen hier gerade... jetzt den ersten Teil haben wir am 18.12. aufgenommen, ja, und den zweiten Teil nehmen wir am 19.12. auf.
Da steht auf jeden Fall dann auch drin, wann man vielleicht in den Gottesdienst gehen kann, wenn man jetzt selbst die Zeit nicht hat. Also für mich persönlich ist irgendwo Kirche, ich kann all die Kritik sehr, sehr gut nachvollziehen und finde auch lange nicht alles gut, was da passiert. Aber für mich und meine Familie gilt irgendwie auch, es gibt irgendwas, was noch über uns ist, was wir irgendwie als Menschen auch alle nicht so richtig beeinflussen können. Und mir gibt die Kirche einfach in gewissen Zeiten auch Halt und Lebenszuversicht. Und das ist auf jeden Fall vielleicht auch nicht unbedingt an die Kirche geknüpft, sondern eher an Gott. Aber ich kann es eigentlich nur empfehlen, sich ein bisschen damit auseinanderzusetzen. Gemeinden funktionieren noch und ich hoffe, dass sie es in Zukunft irgendwie auch noch tun. Denn Gemeinde und Gemeinschaft, das hält unsere Gesellschaft dann am Ende einfach zusammen.
Ich bin mal sehr gespannt, wie sich das weiterentwickelt und wie das vielleicht auch das Stadtbild verändert. Wir haben jetzt viel über schlechte Nachrichten gesprochen. Wir haben jetzt mal eine richtig gute Nachricht. Castrop-Rauxel stand, wir haben es jetzt schon erwähnt, die Massenschlägerei, der Terroreinsatz, der Antiterroreinsatz an der Lange Straße. Und jetzt haben wir mal was Gutes, wo wir mal im Fernsehen waren, und zwar bei Mein Lokal, Dein Lokal. Da waren nämlich ja zwei Lokale aus Castrop-Rauxel mit dabei, das Parkbad Süd und die Trattoria Puglia.
Das zeigt doch mal wieder, dass wir in Castrop-Rauxel kulinarisch sehr, sehr gut aufgestellt sind. Also das habe ich bei Castrop kocht über schon erwähnt, dass man hier sehr gut essen kann. Aber wir haben einfach auch gute Gastronomen. Also es zeigt ja auch, wir sind im kulinarischen Reiseführer aus Dortmund, wenn man ihn so nennen kann, vertreten. Da werden natürlich auch immer Gastronomen der Umgebung genannt, aber da sind zwei Gastronomen mit Puglia und Parkbad Süd aus Castrop-Rauxel dabei. Und die waren jetzt ja auch bei Mein Lokal, Dein Lokal in der Sendung. Und das Parkbad Süd hat ja auch gewonnen. Und es war ein Vertreter aus Hamm dabei, ein Vertreter aus Halver, Schalksmühle, also Sauerlandgrenze, und aus Waltrop, der Rippchenmann aus Waltrop. Und da hat sich Marlin Kempf mit dem Parkbad Süd durchgesetzt. Und Puglia lief kurz dahinter auf Platz 2 ein. Also da können wir, glaube ich, stolz drauf sein, auf diese kulinarischen Ergüsse, die da Mike Süßer kosten durfte.
Ja, und ich finde auch, dass es ein schönes Beispiel ist, wie sich so eine Stadt wandelt. Also das Parkbad Süd heißt ja nicht aus Spaß so, sondern weil da wirklich ja mal ein Parkbad war. Und man hat einfach gesagt, ey, es lohnt sich nicht mehr. Und wenn man ja sieht, was aus den vielen Jahren daraus jetzt geworden ist, eine coole Veranstaltungslocation, wo es immer wieder coole Konzerte und Veranstaltungen gibt, ein Restaurant, man kann da heiraten. Also das ist wirklich, hat sich zu was ganz anderem entwickelt. Und ich finde, das ist mal so ein positives Beispiel für Stadtentwicklung.
Und ich hoffe, da kommt auch noch eine Menge. Also ich war ja auf dem spanischen Abend im Parkbad Süd und da habe ich erstmal gemerkt, was für ein Potenzial da eigentlich drinsteckt, weil wir haben einfach nicht so eine Großlocation, glaube ich, in Castrop-Rauxel. Da haben wir aber eine, wo man mit echt hunderten Leuten dann feiern kann, wo man Foodtrucks aufstellen kann, wo man eine Bühne in das alte Becken stellen kann und einfach irgendwie ein geiles Event feiern kann. Mitten in der Altstadt, sehr zentral. Natürlich hat das auch alles seinen Preis, aber ich habe mit Marlin Kempf ja auch im Rahmen des spanischen Abends gesprochen und sie hat gesagt, sie plant gerne solche Events weiter und das muss natürlich nach Corona erstmal wieder alles anlaufen. Aber ich fände es toll, wenn wir in den Sommermonaten jetzt alle ein, zwei Monate dort irgendwas sehr, sehr Ausgefallenes haben, wie so einen spanischen Abend, ne? Und das hat ein Riesenpotenzial und ich hoffe, das wird weiter genutzt. Toi, toi, toi.
Ja, wir haben jetzt ein bisschen, wir haben von der quasi zeitlich gesehen, damit ihr den Überblick behaltet. Es wurde am 12. Juli das Mein Lokal, Dein Lokal aufgenommen, deswegen haben wir darüber gesprochen, weil da haben wir so richtig groß drüber berichtet. Die Ausstrahlung war erst später, deswegen sind wir im Jahr noch gar nicht so weit. Wir sind nämlich jetzt Ende Juli und wir kommen zu einer Debatte, die Castrop-Rauxel wirklich schwer entzweit hat, würde ich sagen. Also es war ein Dauerbrenner, ein Dauerthema. Es haben auch immer mal wieder Leute kritisiert, wieso berichtet ihr so viel? Und auf der anderen Seite haben dann trotzdem immer wieder etliche Leute sich an der Diskussion beteiligt. Es geht um, ja, Fabian, willst du sagen?
Ja, es geht um Sand auf dem Marktplatz. Der ja, wie wir alle wissen, jetzt gerade nicht. Jetzt gerade haben wir da ein tolles Weihnachtsdorf stehen auf dem Großteil der Parkplätze. Aber der ja eigentlich Innenstadtparkplatz ist. Ein sehr begehrter Innenstadtparkplatz. Es ist zwar auch der teuerste Parkplatz von den Parkgebühren her, aber es ist natürlich für so einen Kurzeinkauf in der Innenstadt eine sehr willkommene Lösung. Man kann dort parken und ist direkt in der Apotheke, beim Metzger, beim Bäcker und holt sich da was. So, das ist der eine Punkt. Es gibt aber natürlich andere Stimmen, die sagen, der Marktplatz darf eigentlich kein Parkplatz sein. Es muss ein wirklich Marktplatz wieder werden, wo auch der Markt stattfindet, aber wo auch Veranstaltungen, wie jetzt das Adventsdorf, nicht nur zu so speziellen Sachen stattfinden dürfen, sondern generell. Und es wird den Gastronomen, wir haben über Extrablatt schon gesprochen im ersten Teil, viel mehr Möglichkeiten geben, dort was zu machen. So, warum wir darüber berichten, wir werden ja auch dann manchmal kritisiert, die Debatten anzuheizen, aber wir kriegen das ja mit. Also du wohnst in Castrop-Rauxel, Tobi ist Castrop-Rauxler mittlerweile. Und wir kriegen diese Debatten ja einfach mit und wir wollen ja über das berichten, was die Menschen hier bewegt. Und das bewegt die Menschen und da kann man verschiedene Meinungen haben. Frank Schwabe hat dir im Podcast hier gesagt, dass er da auch eine ganz klare Meinung zu hat und schon immer dafür war, dass der Marktplatz kein Parkplatz wird. Da ist er vielleicht auch ein bisschen gegen die Meinung seiner Partei, aber so ist es halt. Nils Bettinger hat eine ganz andere Meinung und sagt, das wird doch alles so geplant, wir haben doch hier auch ein schönes Boulevard eröffnet. Die darf man auch haben, diese Meinung darf jeder haben. Man muss halt gucken, was für Castrop-Rauxel das Beste ist. Wir haben da auch eine Meinung, ich habe auch kommentiert mit meiner Meinung und dazu stehe ich auch. Ich kann euch aber nicht sagen, ob das jetzt für Castrop-Rauxel das Beste wäre, wenn wir es umsetzen würden. Ich glaube, es wäre aber ein Versuch wert und diese Debatte hat für ordentlich Zündstoff gesorgt. Im Endeffekt hatten wir Sand auf dem Marktplatz, das Problem war, das Wetter war halt sehr schlecht.
Ja, das Wetter war wirklich rekordverdächtig schlecht. Es war mehr so ein, irgendwann, also es gab Tage, da war es mehr so eine Schlammwiese.
Das war ein Matschspielplatz.
Bisschen, ne? Wacken in klein.
So, und dann ziehst du natürlich dort keine Leute an. Da kannst du auch dann Events machen, wie du willst. Also Wetter ist dann immer das K.O.-Kriterium und es wurde vielleicht dann auch ein bisschen zu lange durchgezogen. Es sollte ja so eine Testphase sein.
Nicht genug kommuniziert, ne? Also die Händler, die sind davon ein bisschen überrannt worden. Also wir haben hier immer wieder mit Vera Kopitecki von BAM, die Kinderschuhprofis, gesprochen und die hat gesagt, ey, ich wache auf und plötzlich ist da so ein Sandhaufen. Also so hat sie es nicht gesagt, aber so war es für sie, ne? Und die war wirklich schon richtig, richtig sauer, weil sie meinte, das geht doch nicht und dann wird es nicht kommuniziert, ich kann meinen Kunden nicht Bescheid sagen und ja, es hat die Händler wirklich ordentlich auf den Baum gebracht.
Was halt ein Erfolg war der Ursprung eigentlich für diesen Sandplatz, denn das war das Castrop-Karibik-Festival, das wurde gut angenommen, da war das Wetter auch gut und da gab es Cocktails und da gab es einen Streetfood-Markt, also da gab es diese zwei Tage, wo dann wirklich Castrop-Rauxel so ein bisschen Karibik-Flair schnuppern durfte mit Sand, aber man hat es ja dann wochenlang noch durchgezogen, diesen Sand da zu lassen, aus meiner Sicht dann auch ein bisschen zu viel, man hätte dann einfach sagen können, komm, das Wetter ist schlecht, dann parkt doch einfach so lange wieder hier, ich bin mir aber sicher, da muss irgendwann einfach mal eine Debatte wieder geführt werden. Die wurde schon oft geführt anscheinend in Castrop-Rauxel, aber sie ist anscheinend nicht zu Ende. Und die fachen wir ja dann auch nicht neu an, sondern die ist in der Stadtgesellschaft. Die Händler haben ihre Meinung, die Leute, die in die Gastronomie besuchen, haben ihre Meinung. Und dann finde ich, muss diese Debatte auch auf höherer Stelle in der Verwaltung, in der Politik geführt werden.
Ich habe das Gefühl, sie wird immer so ein bisschen ohne Veränderungswillen diskutiert. Aber das Thema wird uns auf jeden Fall nicht loslassen. Wir machen mal weiter, weil über den Strand haben wir wirklich dieses Jahr zu Genüge gesprochen. Und wir kommen zu meinem Pressetermin des Jahres. Ich war begeistert. Also es war, Tobi hat es jetzt schon vorweggenommen. Wir haben öfter mal Pressetermine, also eigentlich sehr oft, ne? Da werden wir eingeladen, hier kommen, wir reden mal drüber, wir stellen Folgendes vor, wir machen hier dies, das. So, für einen Journalistenalltag. So, dann wurde gesagt, ja, da gibt es einen Pressetermin auf der Rennwiese.
Ich weiß noch, dass die Stadt sehr, sehr beharrlich war, ob wir denn zu diesem Pressetermin kommen. Wir kommen nicht zu jedem Pressetermin, manche Pressetermine kündigt die Stadt auch selber an. Hier wurde extra nochmal nachgefragt. Wir wussten schon, dass es an der Rennbahn stattfindet, aber die Begründung war, es kommt auch ein Pferd. Kommen Sie denn auch? Und jetzt kommst du, Nora.
Ja, ich war direkt gehypt. Also ich bin jetzt kein klassisches Pferdemädchen, aber bei so einem Termin, so ein Pferd, da war ich schon dabei. Und dann komme ich und dann steht da halt echt ein Pferd. Und ich fand das richtig cool. Und jetzt könnt ihr schon alle denken, was angekündigt wurde. Die Neuauflage des Castropper Pferderennens. Ne? 1970 fand das letzte Pferderennen in Castrop-Rauxel statt, nach einer ja doch langen, langen Renntradition. Die Naturrennhindernisbahn hier hatte. Und eins unserer irischen Erben von dem ja einflussreichen, er war ja kein echter Bürger, er hat hier nur zeitweise gelebt und sein Unternehmen gehabt, William Thomas Mulvaney. Und ja, ich fand, es war, finde ich, meine Nachricht, mein Ereignis des Jahres, nicht nur, weil da ein Pferd mit dem Bürgermeister auf der Wiese stand, sondern weil es, finde ich, richtig gutes Beispiel dafür war, was man aus der Stadt rausholt. Wenn ich zum Beispiel Castrop-Karibisch jetzt nicht so schlecht fand, fand ich es jetzt aber auch nicht überragend. Würde ich sagen, war okay, ne? Kann man machen, kann man aber sein lassen. Während dieses Pferderennen, das war halt wirklich, es hatte einen Castroper Bezug, es war was Modernes, es war was für Kinder dabei, es war für Familien grundsätzlich gut geeignet. Es war was ein bisschen wie CKÜ in anders. Es hatte denselben Flair, so wir treffen uns da alle, wir gucken da. Es gab zwar auch dieses Jahr so das ein oder andere Gestolper, ne, irgendwie, dann war mal das Bier an der einen Stelle aus oder so, oder es war ein bisschen heiß, bisschen wenig Schatten da. Aber alles Sachen, wo ich sag, für ein erstes Jahr vollkommen okay. Und die Veranstaltung ist ja auch wirklich, wirklich gut angekommen. Und sie haben halt echte Pferde, es waren halt Schauspielerpferde aus Filmen, was das Ganze natürlich so für das ein oder andere echte Pferdemädchen oder Pferdejungen noch attraktiver gemacht hat. Das Pferd aus Ostwind, die haben sie da hingeholt und die haben halt falsche Rennen aufgeführt. Dann hat Seven Cent gespielt und zwar in dieser wirklich coolen Location mitten in der Stadt. Und ich muss sagen, ich spreche hier nicht in falscher Begeisterung. Ich war wirklich begeistert. Das war eine gute Idee. Muss man das Stadtmarketing auch mal, also Lob, wo Lob angebracht ist.
War relativ teuer, weil das ist natürlich kein klassischer Veranstaltungsort mehr. Früher war es das durch die Rennen, heute eigentlich nicht mehr. Es gab wohl mal Veranstaltungen auch in den letzten Jahrzehnten, aber nicht in dieser Dimension. Das bedeutet, man muss irgendwie Wasser dahin bekommen, Abwasser dahin bekommen, man muss Strom dahin bekommen, man muss also schon einiges vorbereiten. Deshalb war der Etat der Stadt in diesem Fest auch höher als jetzt für eine klassische Kirmes oder Castrop Karibisch, was ihr angesprochen habt. Das heißt, es war auch ein Risiko. Und ich sag mal so, hätte es da den ganzen Tag gemeimelt und alle wären durch den Schlamm gekrochen, dann würden wir jetzt wahrscheinlich anders sprechen. Aber ich gebe euch vollkommen recht, das war wirklich ein absolutes Highlight. Und naja, weil es so teuer war, hat die Stadt auch schon gesagt, 24 gibt es das nicht nochmal in dieser Form. Aber ich glaube, 2025 machen sie es nochmal. Und man will ein bisschen das noch, diesen Veranstaltungsort vielleicht auch mit dieser Wiederentdeckung aus dem vergangenen Jahr möglicherweise so etablieren, dass man also schon mal was schafft, einen Hydrant dahinsetzt oder so, wo schon mal Wasser vor Ort ist, um das einfach schneller zu einem Veranstaltungsort wieder machen zu können und auch günstiger.
Ich fand's cool und ganz privat ein Highlight für mich war, ich durfte mich quasi im Rahmen des Ganzen dann nochmal tief eingraben in die Geschichte der Rennbahn und es war einfach total spannend, mal so tief in die, ja auch tief mit Castrop-Rauxel verwobene Geschichte einzutauchen. Und mein Lieblingsfakt, das sei mir noch erlaubt, trotz dessen, dass wir ein bisschen uns beeilen wollen, ist, dass es auch damals schon Parkplatzprobleme gab. Und zwar keine für Autos, sondern es gibt ein Bild, wo einfach gefühlt hunderte Kutschen ineinander verkeilt da auf dieser Wiese stehen und keiner zu Rande kam. Und ich finde, die Probleme, die haben sich dann vielleicht doch gar nicht so sehr verändert. Kommen wir zu einer anderen Causa, die ich extrem, naja, die war wirklich verrückt. Es trifft einfach am besten. Sie war einfach verrückt. Es war eins dieser Themen, die an einem Freitag aufgeploppt, dieses Thema, oder an einem Donnerstagabend. Ich weiß gar nicht mehr, wie es genau war. Auf jeden Fall Ende der Woche kam das Thema auf uns zu und es war so, dass es geht um den Zirkus Florida. Wir sind jetzt im September, wir haben es tatsächlich geschafft, auch das Pferderennen war Anfang September, auch das spielte Anfang September. Ja, das Problem war jetzt, der Zirkus Florida wollte hier spielen und zwar eigentlich auf einer Wiese, aber es hat voll viel geregnet und dann hat man gesagt, boah nee Leute, das könnt ihr echt nicht machen. Deswegen hat der Zirkus Florida sich umgehört und da wird ja gerade der Hellwegbaumarkt gebaut und dann hat man mit denen abgesprochen, ey, können wir nicht auf eure Fläche? Der Hellwegbaumarkt hat gesagt, ja klar, wieso nicht? Da ist gerade noch nichts drauf, wir brauchen das jetzt nicht. Ja, und dann fingen die Probleme an.
Ja, so kann man das grob sagen, genau. Ein Zirkus ist ja ein wandelndes Unterhaltungsunternehmen und es gibt halt diverse Anträge, die eigentlich so ein Zirkus formell bei einer Stadtverwaltung stellen muss, beim Kreisveterinäramt auch, wenn Tiere dabei sind und so. Das ist also ein Vorgang für einen Zirkus eigentlich Standard, weil der reist ja nur alle zwei Wochen von einem Ort zum nächsten, war zuvor, glaube ich, in Dorsten, hat da seine Aufführungen gehabt und als er dann eben auf dieser Fläche, wo mal der Hellwig-Bau- und Gartenmarkt entstehen soll, sein Zelt fertig stehen hatte und die Stadt zur letzten Abnahme kommen sollte, da hieß es dann, nö, kriegt keine Genehmigung, könnt nicht spielen. Problem war, der Zirkus hatte überall in der Stadt natürlich schon wochenlang plakatiert, seine Vorstellungen und so, und die Leute, es kamen tatsächlich dann Leute zu pünktlich zur ersten Aufführung, und am Zaun stand dann jemand vom Zirkus und sagte, ah, wir dürfen nicht spielen, böser Bube ist aber hier die Stadt, wir würden gerne, aber die erlauben uns hier nicht zu spielen.
Ich habe nochmal geguckt, es war an dem Freitag, wo tatsächlich auch die erste Aufführung stattfinden sollte, da haben wir dann, wurden quasi kurzfristig kontaktiert, ey, wir dürfen nicht. Ja. So, in dem ersten Moment wirkt das ja so, wenn man das jetzt so hört, wie die böse, böse Stadt. Was hat die da nur gemacht? Ja, so war es dann aber gar nicht. Am Ende, oder es stellte sich dann immer wieder heraus, dass es tatsächlich vorher eine körperliche Auseinandersetzung, an dem Donnerstag vorher gab es eine, ja, zwischen Mitarbeitern der Stadt und des Zirkus. Nämlich, da waren Mitarbeiter der Stadt auf dem Gelände und dann wären die von Mitarbeitern des Zirkus angegriffen worden. Es hat wohl auch eine Auseinandersetzung im Büro von Bürgermeister Krawanja gegeben, oder vor dem Büro, wo Mitarbeiter sich da lautstark Zutritt verschaffen wollten und dann gesagt wurde, nee, der Bürgermeister ist gar nicht da, und die das wohl nicht so richtig akzeptiert haben. Und ja, es hat sich wohl sehr, sehr hoch geschaukelt und es ist ziemlich unschön geworden. Und was ich bis heute ein bisschen in Anführungsstrichen unfair finde, ist, dass auch nachdem das bekannt wurde, dass der Zirkus sich hier alles andere als sauber verhalten hat und Mitarbeiter der Stadt so angegangen ist, dass die erstmal nicht mehr arbeiten konnten, dass das immer hieß, ja, die böse Stadt. Die böse Stadt, die will ja nicht, dass der Zirkus hier spielt. Wo ich mir denke, nee, der Zirkus hat seine Sachen nicht rechtzeitig eingereicht. Warum jetzt auch immer, ob es da jetzt chaotisch war in der Verwaltung, es wirkte schon eher so, als habe der Zirkus einfach nicht seine Hausaufgaben erledigt. Ja, und im Endeffekt haben die Leute dann trotzdem der Stadt oder viele Leute der Stadt die Schuld gegeben, und das verstehe ich bis heute nicht.
Ja, die Stadt ist halt in Castrop-Rauxel, glaube ich, vielleicht nochmal eine Spur genauer, was so Bauordnungsgrundlagen und Richtlinien angeht. Also wir haben da Leute sitzen, die absolute Fachleute sind und eben auch vielleicht bis zum letzten Paragraphen durchdeklinieren, was da alles noch da sein muss und so. Das ist ja eigentlich auch gut jetzt im ersten Blick, denn wenn irgendwie eine Veranstaltung in einem Zirkuszelt ist und die Verkehrssicherungswegepflicht ist da nicht eingehalten und es kommt zu einem Unfall, weil da irgendwie, weiß ich nicht, Nägel aus dem Boden kommen, vom Abriss noch oder irgendwelche Splitter oder irgendwas.
Ist ja auch eine Baustelle gewesen. Also genau. Schon berechtigt, dass man da genau hinguckt.
Genau. Und dann am Ende, natürlich ist die Stadt dann in der Verlosung. Jeder einzelne Mitarbeiter muss dann am Ende rechtfertigen, warum er diese Genehmigung da erteilt hat. Und ein Zirkus braucht natürlich alle Spielgenehmigungen, um spielen zu können. Und insofern würde ich auch sagen, es ist richtig, dass sehr genau vorgegangen wird. Ich habe dann im Laufe dieser ganzen Geschichte ein bisschen kommentiert in der Hinsicht, dass vielleicht die Stadt da noch serviceorientierter gegenüber Bauherren, das ist ein Zirkuszelt, wird auch aufgebaut, braucht deshalb auch eine Genehmigung, eine Art Baugenehmigung oder eine Spielgenehmigung. So, und dass man da vielleicht noch serviceorientierter sein könnte, aber was sich hinterher herausgestellt hat, also die Mitarbeiter dieses Zirkuses, der eben auch seinen Umsatz sonst möglicherweise an diesem ersten Spielwochenende verliert, kann ich schon verstehen, dass der Zirkus da die Tausenden von Euros natürlich kassieren muss und auch möchte. So, aber wenn er seine Hausaufgaben nicht macht, ich finde das schon in Ordnung, dass die Stadt da sehr genau ist. Und ich meine, am zweiten Spielwochenende durften sie dann spielen. Sie haben dann noch nachträglich ihre Genehmigung erhalten. Aber am Ende bleiben trotzdem unterm Strich eigentlich viele Verlierer. Nicht nur die Kinder, die dann sich schon auf den Zirkus am ersten Wochenende gefreut hatten, sondern eigentlich in erster Linie irgendwie bleibt ein schlechtes Licht auf die Zirkusfamilie und auf die Stadtverwaltung. So hat keiner so richtig gewonnen eigentlich. Schade.
Schönes Fazit.
Ich möchte nur mal kurz einhaken. Es tut mir sehr leid.
Das war erstmal einen schönen Übergang kaputt gemacht, danke.
Es tut mir sehr leid, Nora und Tobi, aber wir haben ja gesagt, dass die Schuldigen dann manchmal auch an falscher Stelle gesucht werden. Und das ist, glaube ich, so ein fataler Punkt, der uns immer wieder begegnet. Also, wenn es den Bürger betrifft, den Castrop-Rauxler betrifft, ist es ihm erstmal egal, ob es, jetzt gehen wir mal bei Straßen, ob es eine Bundesstraße ist, für die Castrop-Rauxel gar nicht verantwortlich ist, oder eine Kreisstraße, wofür der Kreis Recklinghausen verantwortlich ist. Er sieht es in Castrop-Rauxel und schuld ist erstmal die Stadtverwaltung oder das Gesicht, was für die Stadtverwaltung steht, der Bürgermeister. So, ich würde mit Bürgermeister Reiko Krawanja auch nicht tauschen wollen, habe ich mir auch schon im persönlichen Gespräch gesagt, weil man ist erstmal schuld. So, Leute stehen vor einem Zirkuszelt und kommen nicht rein. Schuld ist die Stadt. Es wird ein Restaurant geschlossen, weil eine Bundesagentur die Fläche braucht für Kanalausweitung. Schuld ist aber die Stadt. So kursiert es dann im Netz und wir sind natürlich in der Verantwortung, da auch das richtig zu stellen und nochmal großen Respekt für die Recherche zu dem Thema, weil wir wissen ja auch erstmal nicht, was uns da erwartet. Wir gehen dahin, wir berichten und wir im Laufe der Zeit, das ist auch ein bisschen der Makel an so Live-Berichterstattung und schneller Berichterstattung, es kommt über die Zeit, dass wir da den Hintergrund kennen und dass wir dann auch die Schuldigen, wenn es welche gibt, benennen können. Ich glaube, wir müssen alle einfach ein bisschen vorsichtiger mit unserer Kritik werden und dann auch genauestens gucken, wer dafür verantwortlich ist. Das geht mir alles in Zeiten von Social Media und Internet ein bisschen zu schnell.
Ganz großen Fässer auf hier, ne? Also es ist halt, ja, die Meinung ist schneller ins Internet gekloppt, als dass man vielleicht kurz länger drüber nachgedacht hat oder länger überlegt hat. Früher musste man einen Leserbrief schreiben, der kam am nächsten Tag an, da lag der noch den ganzen Tag auf dem Küchentisch und man konnte sich überlegen, will ich den wirklich so schreiben? Da hat sich die Welt einfach verändert.
Mir ist das jetzt gerade nochmal aufgestoßen.
Wir machen hier wieder die großen Fässer auf.
Weil ich bei Du bist Castroper, wenn eine Kritik zum Yachthafen gehört habe, darüber hast du berichtet, Noah, das ist auch noch relativ aktuell, aber da wird dann auf der Stadt und dem Bürgermeister rumgehauen, dass die den Yachthafen dicht machen. Was ja einfach nicht der Fall ist. Du hast es berichtet, aber es muss natürlich auch irgendwie bei den Menschen ankommen.
So, weg von Konflikten hin zu etwas wieder was Schönem, einer zweiten Veranstaltung, die kurz nach dem Pferderennen sich abgespielt hat. Und zwar der erste Mittelaltermarkt in der Altstadt. Das war so ein bisschen, wir haben in der ersten Folge unseres Rückblicks über den Frühlingsmarkt gesprochen. Schon damals hat man dann gesagt, nachdem das ja so ein Flop war, unter anderem wegen Wetter, aber auch, weil da irgendwie keiner so richtig hinterstehen wollte, hat man schon gesagt, ja, wir haben für Ende des Jahres was Geiles geplant. Und dann kamen sie irgendwann aus den Büschen und haben den Mittelaltermarkt angekündigt. Und zwar mit ganz, ganz großem Besteck. Also es gab Bilder von Jens Langsiepen vom Stadtmarketing und Bürgermeister Cravagna, Julia Schulze und Steven Wels, auch beide vom Stadtmarketing, in wirklich ganz Körpermittelaltermontur, wie sie sich da haben fotografieren lassen. Es wurde ein Song veröffentlicht, Villa Castropel mit Marc Stahlberg. Also das ganz, ganz große Besteck. Und ich muss sagen, ich fand's richtig gut. Also ich war da, ich habe live berichtet.
Du hast extra ein Kleid genäht dafür,
ja,
Nora.
Ich wollte wirklich, kann man jetzt so salopp sagen, ich wollte in das Setting passen.
Aber jetzt, du machst dich dafür besonders, also du warst ja für uns live dort und hast dir was Besonderes einfallen lassen. Die Stadt hat sich was Besonderes einfallen lassen. Und jetzt vergleich es mal 1:1 mit dem Frühlingsmarkt. Das Tohu Wabohu, was da veranstaltet wurde, Songs komponiert, Leute engagiert. Und das ist für mich ein Stadtevent. Und da nochmal ein großes Lob. Wir haben jetzt viel gelobt, aber seit Castrop kocht über gab es auch nur noch gute Veranstaltungen aus meiner Sicht, stadtmarketingstechnisch. Frühlingsmarkt war keine davon und wenn das 2024 nochmal der Fall sein sollte, dann sollte man dieses Konzept auf jeden Fall abschaffen.
Ja, das Stadtmarketing hat dieses Jahr echt, es hat sich ja ein bisschen neu aufgestellt und ich finde, das hat man auch gemerkt. Also die haben sich da viel neu ausgedacht. Ja, es war ein cooler Mittelaltermarkt, also und nicht nur ich kam da verkleidet, sondern ganz, ganz viele haben sind dem Ruf gefolgt und es war wirklich ein rundes Ding.
Ja, weil man sich Gedanken gemacht hat, was verbindet man mit Mittelalter? Okay, wir brauchen die Kleidung, wir brauchen diese Holzkutsche, die jetzt aktuell wieder auf dem Adventsmarkt steht. Also man hat sich wirklich ein Konzept überlegt. Es gab quasi, es wurde in Talern gezahlt, in Anführungsstrichen, was halt ein Umrechnungskurs von 1:1 mit Euro war, aber es war halt eine coole Atmosphäre und die Auftritte passten dazu. Es war einfach alles rund.
Ja,
und
genau.
Das ist das Gute daran.
Übrigens am 14. und 15. Oktober, also wir nähern uns mit großen Schritten dem Ende des Jahres. Es war ein schönes Event und ich muss sagen, dass wenn es das nächstes Jahr nochmal geben soll, das wäre wirklich ein Gewinn für die Stadt.
Ich glaube, das ist geplant.
Ja, sehen wir dann, ob das wirklich alles so kommt. Ne? Wer weiß, wie nächstes Jahr der Geldbeutel aussieht. Wir gehen weiter und sind jetzt schon Ende Oktober und Anfang November. Die Ereignisse spielen alle ineinander. Am 7. Oktober haben Kämpfer der Hamas Israel angegriffen, viele, viele hundert Menschen getötet auf grausamste Art und Weise. Das hat zu einem Schock geführt. Es war, also auch hier, die Anteilnahme war groß, aber eben nicht nur, muss man leider sagen. Es ist Antisemitismus wieder aufgekeimt. Es ist dann auch eine Islamfeindlichkeit hochgekommen. Und das hat im Endeffekt ja zu zwei Ereignissen geführt, die kurz hintereinander stattgefunden haben. Das eine waren ja Ekelbriefe, die an Moscheegemeinden in Castrop-Rauxel verschickt wurden. Tobi, was haben die da bekommen? Was ist der Hintergrund? Was wurde da vermutet?
Also es gab Post in der Tat an mehrere Moscheegemeinden, unter anderem von der DITIB, da gibt es ja zwei, aber auch an einen anderen Verband, IGMG in der Wittner Straße und eine weitere Moschee in Habinghorst. Diese Moscheegemeinden haben Post bekommen mit einem Teil der Schrift des Koran und der war aber in der Tüte nebst Schweinefleisch, Hundekot und Dreck. Und auf diesem Brief stand nicht allzu viel, da stand einfach nur der Koran da, wo der hingehört, in den Dreck. Und das war also tatsächlich absolut islamfeindlich und da war Castrop-Rauxel jetzt keine Ausnahme, auch in Recklinghausen und in anderen Moscheen gab es diese Ekelpost, die da aber natürlich für große, ich sag mal, Sorge und Verunsicherung auch vollkommen zurecht gesorgt hat. Denn wir haben vorhin schon von Gemeinschaft und Gesellschaft gesprochen. Wir leben hier Tür an Tür mit vielen Menschen unterschiedlicher Kulturen und Religionen. Und da ist natürlich eine große, Solidarität und Offenheit gegenüber Andersdenkenden auch gefordert. Und die gab es halt in diesem Fall überhaupt nicht, sondern das Gegenteil. Und Menschen, die hier aufgewachsen sind, die hier vielleicht sogar geboren sind, aber eben in die muslimische Gemeinde und nicht in die katholische gehen, sind hier ganz offen angegriffen worden. Meine These ist, meine Vermutung ist, diese Briefe kamen nicht von jemandem aus Castrop-Rauxel, weil es eben auch über die Stadtgrenzen hinausging. Aber der Täter ist natürlich immer noch vollkommen unbekannt. Es gibt natürlich auch Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und der Polizei. Aber die sind, glaube ich, bisher noch nicht erfolgreich gewesen. Es ist nur sehr, sehr zu hoffen, dass irgendwann auch da ein Täter, ich sag mal, dingfest für diese Ekelbriefe gemacht werden kann.
Kurz danach, am 9. November, gab es das zweite Ereignis, das man, ohne sich zu weit aus dem Fenster zu lehnen, ziemlich direkt mit dem Angriff der Hamas auf Israel verbinden kann. Am 9. November wird traditionell der Reichspogromnacht gedacht. In der Nacht wurden viele, viele Synagogen in ganz Deutschland zerstört, jüdische Geschäfte angegriffen, Jüdinnen und Juden wurden getötet, verletzt, vertrieben. Es war eine einschneidende Nacht und auch die Synagoge hier in Castrop-Rauxel wurde in dieser Nacht angegriffen. Sie wurde zum Teil in Brand gesteckt, musste danach abgerissen werden. Die jüdische Gemeinde wurde gezwungen, die Kosten selbst zu tragen. Es war ja ein einschneidendes Erlebnis für das jüdische Leben hier in Castrop-Rauxel. Und deswegen wird hier in ganz Deutschland und halt auch in Castrop-Rauxel gedacht. In Castrop-Rauxel oft wird das von den Jugendorganisationen hier organisiert. Der Bürgermeister ist da und dann spricht man auf dem ehemaligen Platz der Synagoge. Es gibt dann immer einen Schweigemarsch vom jüdischen Friedhof runter in die Altstadt. Und ich war 2022 schon da und das war, sagen wir mal, sofern man das zu so einer Veranstaltung sagen kann, normal. Es waren so übliche Verdächtige da, Ratsmitglieder, die Jugendlichen, die das Ganze organisieren und so. Aber es war jetzt nicht besonders überlaufen oder so. Es war eine normal andächtige Stimmung. Ich würde auch sagen, es war angemessen. Ja.
Und das war dieses Jahr anders.
Das war dieses Jahr ganz anders. Es war brechend voll für die Verhältnisse. Also man muss es wirklich so sagen. Es waren viel, viel mehr Leute da, viel mehr Familien mit Kindern, Menschen aus allen möglichen Gesellschaftsgruppen und Altersschichten. Also es war wirklich ganz bunt durchmischt.
Was ja uns auch zeigt, dass die Angriffe auf Israel uns alle hier auch bewegen und dass die Anteilnahme groß ist. Wir würden uns natürlich wünschen, dass solche Gedenkveranstaltungen immer gut besucht sind und dass viele Leute gedenken, aber es ist nun mal immer an solchen Ereignissen leider Gottes gebunden. Ich erinnere an die Friedensdemos für die Ukraine zum Beispiel, die ja auch sehr voll waren und ich finde toll, dass es dieses Jahr so voll war, wenn da nicht ein schlimmer Vorfall gewesen wäre, den wir dann ja auch als Anlass genommen haben zu berichten.
Genau, mir ist das schon während der Veranstaltung aufgefallen, dass es einen Mann gab, der halt mit einer Israel-Flagge da durch die Gegend gelaufen ist, was natürlich zu der Zeit und gut gepasst hat. Und es liefen alle so im Schweigemarsch runter, Bürgermeister Reiko Krawania war dabei, auch der Regierungspräsident aus Münster war vor Ort. Dann lief man da so runter, dann stand man auf dem Platz, es gab ja so ein kleines Programm, Zeichen setzen, es wurde Musik gespielt, es wurde gesungen, das war ein also da hatte ich richtig Gänsehaut, das war ein ganz andächtiger Moment. Ja, und nach der Veranstaltung, da war ich dann leider nicht mehr da, weil irgendwie muss das Ganze ja noch berichtet werden, Ja, da gab es dann einen Vorfall. Tobi, du hast mit dem Mann, den du am Ende auf einem Foto erkannt hast, gesprochen.
Genau. Wie sich rausstellte, war das Thomas Krämer-Kemper. Der ist für die Grünen in Castrop-Rauxel aktiv, lebt in Henrichenburg, ist auch beim BUND beschäftigt und so, also auch politisch sehr, ich sag mal, involviert in die Stadtgesellschaft. Der trug diese Flagge, hat er mir hinterher gesagt, hatte sich extra besorgt, ist ja nicht teuer und wollte er tragen, als, um ein Zeichen zu setzen. Und zwei jugendliche junge Frauen sind wohl schon während der Gedenkveranstaltung so ein bisschen seltsam um die Gruppe rumstolziert und schlawenzelt, hat er mir dann erzählt, und haben ihm dann tatsächlich während dieser Kundgebung oder kurz danach diese Fahne von der Schulter gerissen, also ein Fahnenstöckchen und die Fahne selbst, und sind dann damit abgehauen in Richtung Busbahnhof, dann wohl ums Eck. Aber aus der Gruppe heraus haben sich wohl zwei Leute so ein bisschen auf die Verfolgung begeben, beziehungsweise die Abkürzung dann zum EKZ genommen und sind den beiden jungen Frauen dann über den Weg gelaufen. Die Fahne war zu dem Zeitpunkt aber schon einigermaßen geschändet, also zerrissen und beschmutzt. Und aber irgendwie haben sie es dann geschafft, zusammen mit der Polizei und jetzt wird es ein bisschen schräg, mit Bürgermeister Cravagna und dem Regierungspräsidenten selbst am Jugendzentrum Bogis die beiden jungen Frauen festzuhalten. Und da hat man dann also die Polizei und den kommunalen Ordnungsdienst dazu genommen. Die Polizei hat am Ende mit zwei Streifenwagen die beiden Personen dann erkennungsdienstlich aufgenommen, also Personalien festgehalten und dann zur Wache mitgenommen und später, weil die eine minderjährig war, zur Familie zurückgebracht und dann natürlich auch noch diverse Ansprachen gehalten. Wie das jetzt genau rechtlich weitergegangen ist, weiß ich gar nicht. Es ist natürlich eine Straftat, die damit einhergeht, aber ich nehme an, die Strafe wird am Ende einigermaßen milder ausfallen. Aber dennoch, das war tatsächlich ein markanter Moment, der nochmal gezeigt hat, wie zersplittert, wie gespalten auch unsere Gesellschaft in gewisser Weise ist.
Aber, und das hattest du ja auch geschrieben, Tobi, es ist natürlich trotzdem ein Moment, der zeigt, da haben sich dann ganz normale Personen, haben sich gedacht, nee, das geht nicht, haben sich denen an die Fersen geheftet, sind denen hinterher. Gut, es ist wirklich ein bisschen strange auf eine gute Art, dass dann ausgerechnet der Bürgermeister und der Regierungspräsident die beiden dann ja festgehalten haben, also nicht nur sinnbildlich, sondern sie haben sie wirklich einfach festgehalten und die Polizei dazu geholt haben. Dass das alles am Ende aufgeklärt wurde, dass sie geschnappt wurden, dass sie eben nicht damit durchgekommen sind. Ich glaube, das zeigt, dass die Gesellschaft gerade sowas nicht durchgehen lässt. Und ich hoffe auch nicht, dass sich das noch ändert. Nach so harten Themen ist es natürlich immer schwierig, weiterzugehen. Aber wir machen jetzt weiter und kommen zu Mitte November. Und zwar ja, einem anderen großen Streitpunkt in diesem Jahr. Und zwar fing alles an mit einem Foto.
Genau. Ich kann ja mal das Thema ganz kurz skizzieren. Es hat hier große Wellen geschlagen in Castrop-Rauxel und es ist noch nicht so lange her. Deswegen müssen wir es, glaube ich, nicht komplett aufwühlen. Fakt ist, es gibt immer noch ein Foto auf Google Street View, wo man die Straßen in Castrop-Rauxel sehen kann.
Das dieses Jahr erst in Castrop freigeschaltet wurde. Gehört eigentlich auch in den Jahresrückblick.
Genau, Google Street View hat Bilder gemacht in Castrop-Rauxel, ist mit ihrem Kamerawagen, den kennt ihr vielleicht, herumgefahren. Wir haben auch ein paar kuriose Bilder gesehen, wo Jugendliche Mittelfinger zeigen oder wo Menschen winken. Und es gibt eben auch ein Foto, wo eine Frau ein Kind an einer Gummileine, will ich es jetzt mal sagen, angebunden hat an einem Geländer. Das wurde uns zugeschickt und wir haben natürlich erstmal recherchiert. Wir kennen uns in der Thematik nicht so gut aus. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Kinder auch mal festzumachen, und haben recherchiert. In dem Fall hat Tobi recherchiert und Anfragen gestellt. Stellt sich heraus, diese Frau ist eine Tagesmutter und hat diese Leine im Einsatz, und das hat sie auch zugegeben. Wir haben verschiedene Anfragen gestellt, an die Polizei zum Beispiel, ob das überhaupt rechtens ist, an die Stadt, weil Tagesmütter ja auch bei der Stadt ihre Lizenz erhalten. Und die Stadt ist im Endeffekt, um es kurz zu halten, zu dem Ergebnis gekommen, dass es eben nicht aus ihrer Sicht erlaubt ist, Kinder mit einer Leine, die man übrigens so auf Amazon kaufen kann und die, so haben wir dann erfahren, Eltern auch üblicherweise mal einsetzen. Man sieht es in Großstädten öfter mal. In Castrop-Rauxel habe ich es jetzt ehrlich gesagt noch nie gesehen vorher. Deswegen haben wir das Thema überhaupt zum Anlass genommen. Und die Stadt hat dann die Tagesmutter vorgeladen zum Gespräch und ihr im Endeffekt die Lizenz entzogen. Das ist das Ende der Geschichte. aus meiner Sicht, und das habe ich auch zuhauf dargestellt, hätte sie das auch gemacht. Natürlich ist sie da durch uns darauf aufmerksam geworden, das ist erstmal Fakt. Aber wenn sie davon erfahren hätte, hätte sie ohne jegliche Berichterstattung aus meiner Sicht die Lizenz auch entzogen. Wenn die Tagesmutter halt sagt, dass sie diese Leine einsetzt im Alltag, denn sie hat sie nicht nur vielleicht an einer vielbefahrenen Straße eingesetzt, sondern nach eigener Aussage auch zum Beispiel im Supermarkt. Und da gehen die Meinungen auseinander. Es gibt übrigens, oder es gab auch viel Fürsprecher für diese Tagesmutter. Es gab Petitionen. Also die Stadtgesellschaft war da auch sehr gespalten. Und wir haben auch in viele verschiedene Richtungen argumentiert. Tobi zum Beispiel hat sehr großes Verständnis gezeigt. Wir hatten Gastkommentare, die weniger Verständnis gezeigt haben. Unter anderem der Kollege Thomas Schröter hat da gesagt, das gehört einfach nicht mehr in diese Zeit. Und ja, so hat sich eine Diskussion ergeben, die im Endeffekt daran mündet, dass die Tagesmutter leider ihre Lizenz verloren hat und nicht mehr auf 5 Kinder aufpassen kann. Das kann man als Stadt so entscheiden. Es ist aber ein hartes Urteil. Und ich glaube, so hast du es auch gesehen, Tobi.
Genau, ich bleibe am Ende auch dabei. Die Stadt hat dann hinterher noch argumentiert, dass es wohl auch sonst ein paar Dinge gab, die nicht so ganz in Ordnung waren und dass die Frau sich während des Gesprächs im Jugendamt wohl nicht so richtig gut erklären konnte, warum sie diese Leine einsetzt und in welchen Situationen genau sie das tut. Und ich als bin nicht nur Journalist und Redakteur, sondern eben auch Mensch. Und natürlich war mir vorher klar, dass das nicht angenehm wird für die Tagesmutter, sich da zu erklären. Aber ich habe am Ende auch gesagt, also die Stadt hätte, glaube ich, mit der gelben Karte für die Frau richtiger gelegen. Denn am Ende hatte sie ja auch Genehmigungen der Eltern vorliegen. Das hat sie sich schriftlich vorher eingeholt. Also sie hat schon versucht, sich da abzusichern.
Wir wissen aber eben auch nicht, was da vorher jetzt genau vorgefallen ist. Ne? Das wollte die Stadt uns nicht sagen. Genau. Vielleicht hätte sie sich auch geholfen, also die Stadt, wenn sie das noch erklärt hätte, um ihre Entscheidung zu untermauern. Sie hat aber aus Datenschutzgründen gesagt, das sagen wir nicht. Gut, und jetzt stehen wir da mit dem Ergebnis. Ich würde immer noch sagen, dass auch hier hat es mich ein bisschen irritiert, um es milde zu sagen, wie viele Leute gesagt haben, ja, das finde ich total geil. Und ich verstehe das bis heute nicht so richtig, wie viele Menschen plötzlich das auf einmal so gut finden, während man das hier im Stadtbild eigentlich also noch nie sieht. Und wir sind ja wirklich viel hier unterwegs und es irritiert mich so ein bisschen, weil ganz viele haben gesagt, also ich wurde als Kind auch immer angeleint und so. Ja, aber wenn die Kindheit vor, sagen wir mal, 30 Jahren war, da gab es auch noch ganz andere Erziehungsstandards. Vielleicht ist es auch gut, dass sich ein bisschen was getan hat seitdem.
Du kannst ja auch eine generelle Akzeptanz dafür haben, ohne es vielleicht selber anzuwenden. Vielleicht ist das der Fall hier auch. Ich möchte nochmal kurz darauf eingehen, dass ich wirklich der Meinung bin, dass wenn die Stadt davon überzeugt ist, dass das nicht geht, da wir auch keine große Rolle in der Entscheidung spielen. Ich habe es damals damit verglichen, nur weil ich sage, der Marktplatz sollte kein Parkplatz mehr sein, macht die Stadt ja auch nicht. Also natürlich sind wir ein Mittel, ein Medium, das Öffentlichkeit erzeugt und das haben wir in dem Fall auch. Aber wir können ja auch nicht wegsehen, wenn etwas Unrechtmäßiges in der Stadt passiert und das werden wir auch in Zukunft nicht tun. Und in dem Fall haben wir das gemacht. Wenn jetzt sich herausgestellt hätte, dass das alles okay ist. Selbst dann hätten wir berichtet.
Oder es war gar keine Leine und weil das Bild auf Google Street View war jetzt auch nicht, ist ja nicht 4K super scharf, sondern
Selbst dann hätten wir berichtet, Tagesmutter in Castrop-Rauxel auf Street View mit angeleintem Kind ist aber alles okay, die Stadt sagt, ist alles gut, rechtlich ist alles okay und die Tagesmutter hat die Erkenntnis von den Eltern. Wäre auch ein Bericht für uns gewesen. In dem Fall hatte sich dann alles anders herausgestellt.
Ich würde sagen, wir schließen die Diskussion. Ich bin mal gespannt, ob wir aus der Ecke noch was hören oder ob das Thema jetzt final vorbei ist. Final vorbei ist auf jeden Fall zumindest erstmal das Thema des Terrorverdächtigen Jalal J. Wir haben es in der ersten Folge schon angeschnitten. Das Urteil, das ist dann aber jetzt ja erst Ende des Jahres gefallen und zwar am 23. November. Da war ich mit meinem Kollegen Martin von Braunschweig, mit dem ich unter anderem auch und mit zwei Kolleginnen und Kollegen noch den True Crime Podcast ohne Bewährung moderiere. Da waren wir im Landgericht und haben uns das Urteil angehört. Ja, am Ende standen für ihn jetzt 4 Jahre und Sicherungsverwahrung. Das bedeutet, er kommt danach, nach diesen 4 Jahren, auch erstmal nicht mehr raus aus dem Gefängnis. Ja, Martin hat damals gesagt, dass das ein relativ hartes Urteil findet, die Sicherungsverwahrung aber gerechtfertigt auf jeden Fall. Aber 4 Jahre ist schon relativ lang dafür, dass am Ende nach den ganzen Ermittlungen rauskam, ja, der war schon sicher willens, aber geschafft hätte er es nicht. Also man hat da seine ganzen Bauanleitungen, die er da für mögliche Giftbomben, Chemie, Waffen hatte. Die hat man sich angeguckt, das Landeskriminalamt, und die Experten haben gesagt, also nee, daraus kann man alles machen, nur nichts, was wirklich
einigermaßen
gefährlich
ist. Einigermaßen stümperhaft, ne?
Ja, genau. Ja. Er hatte da aber halt, das wurde im Gericht dann auch verlesen in der Urteilsverkündung, diese ganzen Chatverläufe, wer da wem was geschrieben hat. Ja, am Ende muss man sagen, er wollte, aber er hätte es nicht gekonnt. Und weil wir uns hier eben, also wenn ich jetzt zum Beispiel planen würde, keine Ahnung, Fabian umzubringen, dann ist das noch nicht strafbar, solange ich es nicht mache. Also ich kann mir einen ganz minutiösen Plan aufmalen, aber es ist nicht strafbar. Bei solchen staatsgefährdenden Straftaten ist das allerdings anders. Da ist schon die Planung strafbar und nicht erst nur die Durchführung. Und deswegen konnte er hier auch schon für die Planung, für den Willen bestraft werden, weil er eben, man hat gesagt, er wusste ja selber nicht, dass er da stümperhaft am Werk ist, sondern er dachte, er schafft das wirklich und er dachte, er macht das. Ja, im Endeffekt wäre nichts passiert, die Menschen in Castrop-Rauxel oder zumindest an der Langestraße, wenn da jetzt irgendwas hochgegangen wäre, die waren nie wirklich in Gefahr, was ja erstmal auch eine gute Nachricht ist, zumindest für die Menschen, für das Gefühl. Ich glaube, am Ende muss man das, ja, man muss es ist ein langes Kapitel, Michael Brallmann ist da immer als Innenpolitiker im Bundestag natürlich immer wieder dran und sagt, wir brauchen mehr Vorratsdatenspeicherung, da müssen die Ermittlungsbehörden besser ausgestattet werden, weil am Ende nur durch den Hinweis eines ausländischen Geheimdienstes man dem Mann auf die Schliche gekommen ist. Aber im Endeffekt hat es ja funktioniert. Also die Ermittlungsbehörden haben gegriffen, die wurden festgenommen, es wurde ermittelt und es kam raus, ja, der hat wirklich was getan, etwas geplant und am Ende wurde er verurteilt. Alles innerhalb von 12 Monaten. Ich würde sagen, es ist ein guter Abschluss, weil es ist eben nicht so, dass irgendwer freigesprochen wurde, sondern am Ende hat man rausgefunden, was passiert ist und er wurde verurteilt. Und da sitzt er jetzt auch erstmal für.
Genau, er hatte ja auch schon Vorstrafen. Insofern, man hatte jetzt zweimal den Hinweis, dass dieser Mensch möglicherweise auch eine Gefährdung für unsere Gesellschaft darstellt. Insofern begründet sich auch ganz gut diese Sicherungsverwahrung. Es ist für mich furchtbar, jemanden einzusperren grundsätzlich und dann auch für längere Zeit oder vielleicht sogar lebenslang. Das ist dramatisch aus meiner Sicht, natürlich. Aber wenn es nicht anders geht, es tut mir auch leid für den jungen Mann, den ich ja vor einigen Jahren selbst auch mal persönlich kennenlernen durfte. Das ist dramatisch für ihn und sein weiteres Leben, natürlich.
Vielleicht
aber
noch kurz erklären, wieso du ihn mal getroffen hast.
Ja,
jetzt
genau.
Nicht,
er ist ja als Geflüchteter gekommen in der Flüchtlingskrise 2015 und war dann an der Schule und ich durfte dort einfach mit ein paar Integrationsschülern zusammenkommen, um über ihre Flucht und über ihre Integration in Deutschland zu sprechen. Und das war damals Zufall, dass die Lehrerinnen, die sich da sehr stark auch engagieren, über den Unterricht hinaus sogar für diese jungen Menschen, dass sie mir eben diesen Jalal damals präsentiert, in Anführungsstrichen, haben und ich mit ihm sprechen konnte über seine Flucht. Er war damals schon sehr umtriebig, politisch und auch nicht immer, ich sag mal, linienkonform in der Heimat, wo er geflüchtet ist. Er war darum auch geduldet hier in Castrop-Rauxel als Geflüchteter, weil er in der Heimat eben gefährdet gewesen wäre. Insofern ganz schwierige Lebensgeschichte. Für uns als Gesellschaft ist es jetzt am Ende aber, glaube ich, gut, dass er erstmal nicht auf freiem Fuße ist.
Das würde ich auch so sagen. Und wir machen weiter. Im ja wirklich Galopp gehen wir hier aufs Ende zu. Wir haben Ende November und ich finde, wir kommen zu einem Thema, das zumindest lokalpolitisch hier noch einigermaßen für Wirbel sorgen wird. Ich glaube, das ist noch nicht ganz zu Ende, das Kapitel. Und zwar war Adventsmarkt auf Schwerin. Und ich dachte, komm, geh's mal hin. Schadet ja nicht. Ist schön, ist knuffig. Bin da hingegangen, gar nicht jetzt mit dem Gedanken, dass da jetzt irgendwie eine große Geschichte bei rumkommt, sondern einfach, weil ich wollte einen Glühwein trinken und einen Crepe essen. Und ja, dann war ich da und lauf so da drüber und denke mir so, ach, guck mal, die CDU hat einen Waffelstand und oh, die SPD verkauft Bratwürstchen. Und dann drehe ich mich quasi um die Kurve und sehe den Waffelstand der Linken. Und dann steht im Hintergrund groß Sarahs Waffelbude. Und ein fettes Bild von Sarah Wagenknecht. Und wenn man bedenkt, was da zwischen Sarah Wagenknecht und der Linken in den vergangenen Jahren alles passiert ist, das war doch einigermaßen irritierend. Das war ja schon, nachdem sie verkündet hat, da ihr Bündnis Sarah Wagenknecht zu gründen und auszutreten. Ja.
Also ich glaube, die Linkspartei spaltet sich gerade bundesweit und anscheinend ja auch die Linkspartei hier in Castrop-Rauxel. Ich kann zu dem Thema, was ja auch ein bundespolitisches Thema ist, aber eben mit Auswirkungen auf Castrop-Rauxel, den politischen Jahresabschlusskommentar meines Kollegen Thomas Schröter empfehlen, der auch Wünsche für 2024 an die Parteien richtet und ich finde sehr gut sagt, dass die Fraktion Die Linke im Rat, die ja komplett der Sarah Wagenknecht-Partei sich jetzt zugehörig fühlt.
Muss man vielleicht nochmal kurz sagen, wir haben zwei linken Abgeordnete im Rat sitzen, Margita Gutjons und Uwe Bieletzke, und beide haben jetzt verkündet, dass sie Die Linke verlassen werden. Das heißt, alle Menschen, die bei der vergangenen Wahl Die Linke gewählt haben, haben jetzt keine Linke mehr im Stadtrat sitzen, sondern jetzt zwei Menschen, die am Ende diesem Bündnis Sarah Wagenknecht beitreten wollen. Was ja noch nicht gibt, muss man ja auch noch sagen, Stand jetzt 19.12.
Genau. Und im Endeffekt folgen sie damit einer Partei, die gegründet werden soll, die aktuell noch kein Parteiprogramm hat, und folgen damit einer Person, relativ blind. Und ich finde es schwierig, da dann Vertrauen reinzusetzen, wenn es noch gar keine Richtung gibt, in die Sarah Wagenknecht mit ihrer Partei gehen will. Sie ist ein Mensch, der bei vielen Linkspolitikern sehr, sehr beliebt war, auch schon immer, auch wenn es in der Partei immer mal wieder Krisen gab. Aber wenn da jetzt kein Konzept hintersteht, dann diesen voreiligen Schluss, und das ist dieser Waffelstand, den sie da gemacht haben, jetzt so darauf einzugehen, finde ich schwierig für die weitere politische Arbeit, und ich kann mir da gerade kein Vertrauen in die ehemalige Linkspartei und jetzt die Sarah Wagenknecht-Partei vorstellen, solange sie mir jetzt nicht ein toll ausgefeiltes Parteiprogramm präsentieren, auch für Castrop-Rauxel übrigens.
Ich bin mal gespannt, wie sich vielleicht die inhaltliche Arbeit der beiden ehemaligen linken Abgeordneten dann verändern wird. Um das noch kurz zu erklären, Margita Gutjons hat uns danach gesagt, diese Waffelbude, die sollte eine Provokation sein. Also man wollte mal so ein bisschen sticheln und so, ne, passt ja auch ganz gut zu den Linken. Und man wollte mal so gucken, wie die Reaktionen sind. Und zumindest das kann man sagen, sie haben nicht weniger Waffeln verkauft als im Jahr davor.
Ja, aber die Provokation und die Satire sollte man vielleicht der Partei überlassen. Da haben wir dann schon genug Spaß dran.
Die Partei meinst du, ne?
Die Partei natürlich.
Die Partei. So, wir haben noch zwei Themen vor uns. Dann haben wir es geschafft hier mit unserem Jahresrückblick. Und zwar einen würde ich ganz schnell abhandeln. Das ist nämlich das Castropper Weihnachtsdorf. Das war in den vergangenen Jahren ein bisschen anders. Das war jetzt eine Premiere. Man muss aber sagen, vielleicht auch eine Premiere ein bisschen kleiner geschrieben, weil es ist jetzt keine Mega-Premiere gewesen, sondern es gab ja auch vorher schon sowas Ähnliches mit Ab ins Zelt. Aber dieses Jahr hat man es ein bisschen umgemodelt. Es gibt eine andere Bühne. Es gibt einen neuen Veranstalter. Dieses Jahr macht das Frank Philipp und nicht mehr Bubi Leuthold, der gesagt hat, na, ich mache das lieber alles bei Tante Amanda mit mir selber und nicht auf dem Marktplatz. Und ja, ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, es ist schön, es ist gut, ist okay. Also ich finde, es ist nicht so überragend, so nach diesen beiden Hammern, so Pferderennen, Bäm, Mittelaltermarkt, finde ich das nur so ein kleines Bäm. Okay. Also es ist so, ich finde es gut, ich finde es ist auch schön, ein bisschen frischer als im vergangenen Jahr. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass das die Neuerfindung des Weihnachtsdorfs ist. Also es ist jetzt alles so ein bisschen strukturierter, es wirkt ein bisschen besser vermarktet vielleicht auch insgesamt, aber ich würde jetzt sagen, es ist nicht der ganz, ganz große neue Wurf für Weihnachten.
Nee, der große Wurf war damals das Adventszelt. Da sind ja auch tatsächlich über Jahrzehnte Leute aus umliegenden Städten nach Castrop-Rauxel gekommen, um in dieses Zelt, ab ins Zelt, um da reinzukommen, diese Comedy-Veranstaltung zu erleben, das Essen zu genießen in einem beheizten Zelt. Energiekrise und Corona-Pandemie haben vieles verändert. Hier gab es einen starken Einschnitt. Bubi Leuthold, der vorherige Wirt, hat viel miese gemacht in den letzten zwei Jahren, ist da sehr ins Risiko gegangen und hat gesagt, ich mach's jetzt nicht mehr, ich mach's bei mir bei Tante Amanda. Und es ist ja gut am Ende, dass Frank Philipp bereit war, mit der Weihnachtsscheune zu sagen, okay, dann versuche ich was auf die Beine zu stellen. Jetzt gibt's eben zwei parallele Veranstaltungen, die eine im Biergarten von Tante Amanda in Westerfilde mit dem alten Bubi, den wir ja schon kennen, die andere im Castroper Herzen, also im Zentrum in der Altstadt. Ja, müssen wir hier den großen Weihnachtsmarkt, den Münster, den Dortmund, den Krange, den, weiß nicht, Oberhausen hat, auch in Castrop-Rauxel haben? Ich finde nicht unbedingt, wenn man Bock hat auf einen richtigen Weihnachtsmarkt mit viel Kunsthandwerk und so, geht man vielleicht in den Stadtteil, wo es dann an einem Wochenende im Advent stattfindet oder zum himmlischen Advent, der in Castrop stattfindet, oder man fährt eben mal nach Bochum und genießt es da ein bisschen zwischen den Hütten zu flanieren. Ich finde, Castrop tut da das, was es kann. Und das passt. Und insofern, ich finde das ganz gut. Ein gutes Statement, ne?
Ja, also ist jetzt nicht. Ist glaube ich, angemessen. Angemessen trifft es vielleicht ganz gut.
Und was Positives, wir haben uns ja auch Gedanken gemacht, ob sich Tante Amanda und das Castroper Weihnachtsdorf auf dem Marktplatz auch irgendwie Publikum wegnehmen. Und ich finde, wenn ich die Großveranstaltung sehe, also gerade an so einem Freitagabend, wo wir auch manchmal in der Stadt unterwegs sind, empfinde ich es so, dass es trotzdem voll ist, dass beide Veranstaltungen parallel existieren können. Und wir werden Bilanz ziehen mit Frank Philipp und ich hoffe, dass die positiv ausfällt, dass wir halt sagen können, beides nebeneinander funktioniert. Und ich muss sagen, ich bin kein Typ für große Weihnachtsmärkte. Ich war schon auf dem Weihnachtsmarkt in Essen. Ich fand es überlaufen, ich fand es voll, ich musste überall anstehen. Wenn ich einen gemütlichen Abend mit ein bisschen Weihnachtsmusik haben will oder mit ein bisschen DJ-Musik oder auf jeden Fall weihnachtliche Atmosphäre mit einem Glühwein, dann würde ich lieber nach Castrop-Rauxel gehen.
Wir haben noch ein letztes Thema aus Castrop-Rauxel, das jetzt quasi noch relativ frisch ist. Wer vergangene oder vorvergangene Woche die Podcast-Folge gehört hat, der wird sich noch erinnern. Es geht um einen Solaranlagenmonteur, der ja ein bisschen betrogen hat.
Genau, es gibt viele Kunden, die wollten sich von dieser Person im Herbst vergangenen Jahres eine Solaranlage aufs Dach setzen lassen. Das war zu der Zeit, als da, ich sag mal, durch die Energiekrise und so natürlich viele darüber nachgedacht haben, da nochmal Geld zu investieren. Und der hat dann ganz schnell montiert, Solarmodule aufs Dach gebracht, mit eigenen Handwerkern oder mit Dachdeckerfirmen. Und danach war aber Feierabend. Dabei hatten die eigentlich ein Komplettpaket mit ihm vereinbart und auch schriftlich, glaube ich, fixiert über Verträge und so, wo er eben die Komplettinstallation macht. Und dazu gehört es eben nicht nur 16 oder 20 oder auch 100 Solarmodule auf dem Dach anzubringen, sondern die Verkabelung ins Haus zu machen, Wechselrichter, Smart Meter und was man da alles braucht, einen Speicher womöglich noch, dann Anmeldungen bei Westnetz, also beim Stromnetzbetreiber, beim Marktstammdatenregister. Also da gehören einfach ein paar Dinge dazu, die man machen muss. Meistens schließt man eben Gesamtpakete ab, so wie auch mit diesem Unternehmer. Aber ja, der wollte offenbar nur den schnellen Euro machen und ganz, ganz viele Solarmodule verkaufen. Und mir sagen inzwischen viele, viele Leute, also ich habe mit unterschiedlichen Geschädigten gesprochen, aber auch mit ehemaligen Geschäftspartnern dieses Mannes, der hatte halt eine riesen Charge an Solarmodulen aufgekauft, günstig irgendwo im Großhandelsbereich, möglicherweise sogar am Hafen oder so, die frisch importiert waren. Und ihm war es wichtig, diese Dinge abzusetzen und dabei viel Geld zu verdienen und dann einen schmalen Fuß zu machen. Jetzt gibt es insofern allerdings auch eine strafrechtliche Verfolgung. Es gibt die Staatsanwaltschaft, die da ermittelt. Es gab auch schon einen Zivilprozess. Da ist dieser Angeschuldigte dann aber nicht vor dem Landgericht Dortmund erschienen zu einem, ich sag mal, Vergleichsurteil, das das Gericht da zwischen einem geschädigten Kunden und ihm fällen wollte. Also es ist offensichtlich kompliziert und auch da werden wir wahrscheinlich im kommenden Jahr noch weiter dranbleiben müssen, denn natürlich hoffen die Geschädigten da irgendwie ihr angezahltes Geld von dem Herrn auch wieder zu bekommen. Aber im Moment sieht es da zurzeit noch relativ schlecht aus.
Es gibt aber zumindest eine teilgute Nachricht, was einige Geschädigte angeht.
Ja, es gibt tatsächlich Unternehmen, die dann eingesprungen sind, die helfen wollten. Ganz viele nach unseren ersten Berichten haben sich auch bei uns gemeldet. Also zumindest zwei Solarbetriebe haben sich gemeldet und gesagt, ich komme zu dir aufs Dach und mach das fertig. Ich habe aber auch von anderen Unternehmen gehört, die schon Anlagen von dieser Person weitergebaut haben. Die sagen, also eigentlich musst du das komplett wieder abbauen, weil das ist zum Teil wirklich, wirklich sehr, sehr fachlich sehr, sehr schlecht aufgebaut, eine Riesenanlage mitten im Herzen der Nachbarstadt oder der kreisangehörigen Stadt Herten soll wohl so schlecht gebaut sein, dass einige Leute mir gegenüber ihre Befürchtung geäußert haben, dass entweder, wenn es schneit, das Dach, die Dachlast so hoch wird, dass möglicherweise da das Dach zusammenbricht oder beim nächsten Sturm, dass der Wind unter die Dinger packt und die dann durch die Innenstadt in Herten fliegen. Gott bewahre, dass das passiert. Tatsächlich, einige der Kunden haben andere Solateure angesprochen und gesagt, bitte mach mir das fertig. Ich habe jetzt seit einem Jahr keinen Strom damit erzeugt. Was können wir tun? Und gerade der Hauptgeschädigte, der auch Initiator war, der sich als erster bei uns gemeldet hat, hat mir jetzt kürzlich vor Weihnachten gesagt, endlich ist meine Anlage am Netz, endlich habe ich jetzt Strom vom eigenen Dach, ich habe den Speicher, ich habe alles in Betrieb, dankenswerterweise, aber ich musste nochmal einen ganzen Batzen Geld bezahlen, am Ende nicht die mit dem ursprünglichen Unternehmer vereinbarten 20.000 Euro, sondern er hatte 15.000 schon angezahlt, musste jetzt nochmal 15.000 an die nächste Firma zahlen, hat also am Ende 30.000 bezahlt und natürlich will er sein Geld zurück, ist ja klar.
Ja, ich hoffe, dass das Thema sich nächstes Jahr klären wird und dass da die strafrechtliche Verfolgung ja die Wahrheit ans Licht bringen wird, ne? Dass was wirklich passiert ist, die Schuldigen ausfindig macht.
Das hoffe ich auch, zumal es da wohl auch um persönliche Bereicherung gehen soll.
So, wir haben es geschafft. Wir haben uns durch alle Themen, die ich rausgesucht habe, also wirklich durch jedes einzelne durchgekämpft. Es ist viel länger geworden, als wir eigentlich geplant haben. Wir haben dann ja spontan entschieden, das zwei zu teilen, weil es sonst einfach viel zu lang gewesen wäre.
Aber es war doch auch schön. Also für mich war es schön, alles nochmal zu sehen und nachzuvollziehen. Und es gibt ja auch viele Menschen, die einfach über die Feiertage ein bisschen auf ihrer Couch sitzen und uns vielleicht zuhören.
Oder lange Autofahrten haben, so zwischen
oder lange Autofahrten haben.
Ja, ich war echt überrascht, wie viel dann doch in diesem Jahr passiert ist. So, man erinnert sich natürlich noch so an CKÜ und die, ja, man erinnert sich noch an so einiges, aber ein paar Sachen hatte ich auch einfach schlicht und ergreifend wieder vergessen. Ne? So, man kann sich nicht an ein ganzes Jahr erinnern.
Mir steht es nicht zu sagen, das turbulenteste Jahr in Castrop-Rauxel seit langem, denn das ist mein erstes Jahr in Castrop-Rauxel. Aber ich bin ja schon ein bisschen Journalist und ich verfolge den ganzen Spaß im Lokaljournalismus ja schon eine gewisse Zeit. Und für mich war es wirklich das turbulenteste Jahr. Nicht nur, weil ich die Ehre mit euch beiden hatte und mit den anderen Kollegen und für mich alles relativ neu war in Castrop-Rauxel, sondern einfach, weil so eine Menge passiert ist. So viele Themen, die wir angegangen sind und die wir auch, und da ist das Lob an euch gerichtet, wirklich recherchiert und zu Ende erzählt haben. Das ist so mein Jahresfazit. Es kann nur besser werden 2024, oder?
Ja, du, Tobi, als alter Castropper, wenn du jetzt auf das Jahr zurückblickst und auf das neue Jahr hinblickst, ich frag mal ganz allgemein, wie fühlst du dich damit?
Also ich bin ja grundsätzlich eher ein optimistischer Mensch, aber so ein Rückblick jetzt in diesen auch Feinheiten hilft einem doch immer auch die großen Linien am Ende zu erkennen. Und darum haben wir das ja auch gemacht, um einfach mal zu sehen, wohin geht's denn jetzt mit unserer Stadt, mit unserer Stadtgesellschaft und so. Und da hilft einfach der Blick zurück, einfach nochmal, um da irgendwie einen klaren Blick zu bekommen. Ich bin immer der festen Überzeugung, dass am Ende irgendwie doch alles gut wird. Und wenn noch nicht alles gut ist, dann ist man eben noch nicht am Ende. Wer hat's gesagt? Ich weiß gerade nicht, von wem dieses Zitat stammt. Ich finde das
ist Billy Regal, der Lebensmotto.
Finde ich aber super. Was jetzt genau Anhaltspunkte sind, warum ich glaube, dass irgendwie alles gut wird, naja, das kann man sich vielleicht rauspicken. Ich glaube einfach, wir werden aber auf jeden Fall natürlich das Leben der Menschen hier weiter in der kritischen Art und Weise begleiten. Und auch wenn wir immer mal wieder Kritik ausgesetzt sind, also ich habe das in diesem Jahr auch sehr intensiv erlebt, dass Leute uns sagen, ihr macht das falsch, ihr guckt nicht genau genug hin und so. Ja doch, genau das ist unser Auftrag. Und wenn manche Leute uns auch immer wieder anschreiben und sagen, warum habt ihr das jetzt gemacht? Hier habt ihr einen Fehler gemacht, euer Podcast ist auch irgendwie blöd. Nö, ich glaube nicht. Ich glaube, am Ende sind wir dafür da, den Finger auch in die Wunde zu legen und genau dahin zu schauen, wo eben nicht alles rosig ist. Aber wir haben ja auch den Beweis angetreten, wir waren auch da, wenn es richtig toll war. Und das haben wir auch dann so geschrieben, wenn wir es so empfunden haben.
Ja, ich hoffe, dass 2024 für Castrop-Rauxel ein Jahr mit weniger negativen Extremen wird. Also wir hatten die Massenschlägerei, wir hatten den Terroreinsatz, wir hatten das ein oder andere, wo man sagen würde, das brauchen wir nächstes Jahr nicht nochmal. Und dafür hatten wir aber viele schöne Dinge, wo ich sagen würde, lass uns die doch nächstes Jahr ganz genauso machen. Also gut, beim Pferderennen wissen wir schon, das wird nichts. Aber CKÜ war dieses Jahr wieder so schön. Der Mittelaltermarkt war eine tolle Neuerung. Es gab, die Stadt ist nach Corona so jetzt wieder ein bisschen aufgeblüht. Es gab in Ickern viel Bewegung durch den Stadtteilverein. Das sind alles so Sachen, die mir auch so ein bisschen, ich bin zwar nicht so chronisch optimistisch wie Tobi, aber die mir doch auch ein wenig Anlass zur Hoffnung geben. Und uns gehen die Fragen, die wir beantworten müssen, für 2024 auch nicht aus. Eine Frage, die wir dieses Jahr, weil wir eben so oft darüber berichtet haben, die immer eine Diskussion, die immer wieder losbricht, ist es auf der Lange Straße oder ist es auf der Langen Straße? Viele, die da leben, sagen Lange Straße, andere sagen Langen Straße. Und so richtig konnte uns bisher keiner den schlüssigen die schlüssige Erklärung liefern, wieso es jetzt lange Straße sein soll.
Genau, kurz zur Einordnung. Wenn es lang wie breit ist, also auf der breiten Straße, auf der langen Straße, dann würden wir das beugen mit einem N. Wenn es aber einen Bauer Lange zum Beispiel gibt oder ein Herr Lange, der Namensgeber ist, dann würden wir es nicht beugen. Wer da Informationen hat, bitte schreibt uns kastrop@ruhrnachrichten.de. Wir werden es veröffentlichen.
Ja, da dürft ihr auch oder an unsere Podcast-Adresse POTTCAS, also podcast@ruhrnachrichten.de. Da dürft ihr Fragen und Feedback, Themen für 2024 hinschreiben. Und ja, wie gesagt, sie werden uns nicht ausgehen, die Fragen und Dinge, über die wir in Kastrop-Rauxel berichten können. Und ehrlich, ich bin ehrlich, ne, auch wenn für Journalisten natürlich immer so eine große Nachrichtenlage, auch wenn sie vielleicht tragischer Natur ist, irgendwie auch spannend ist. Nächstes Jahr darf es ein bisschen ruhiger werden. Also ein bisschen weniger turbulent wäre schon schön.
Da mache ich mit. Ich würde mich auch freuen. Jetzt machen wir Urlaub. Euch erstmal herzlich Glück auf. Vielen Dank für dieses Jahr längste Podcast-Gespräch aller Zeiten, das wir hier geführt haben. Und
ja, wir wünschen euch frohe Weihnachtstage. Absolut. Einen guten Rutsch ins neue Jahr 2024. Hoffentlich schafft ihr viel von dem, was ihr euch vornehmt. Und wenn ihr euch nichts vornehmt, ist das auch gut.
Und wie immer, Glück auf.
Bis dahin, Glück auf.
Glück auf.